Beinhart. Das klingt gut.
Grüezi miteinander, herzlich willkommen, Daimhard, Folge 14.
Ja, herzlich willkommen zur 14. Wir haben einen Gast, den Dominik.
Ja, hallo auch hier aus Deutschland, beziehungsweise jetzt kurz aus Grüt.
Ja, gut. Wir machen es so wie immer, wir machen erst ein bisschen Feedback, dann erzählen wir was zum Hauptteil. Dafür ist der Dominik dann da, der redet die ganze Zeit und wir gehen dann raus.
Jawohl.
Und zum Schluss machen wir einen kleinen Ausblick.
Ja, die 14, also wir sind mit voller Kraft im zweiten Jahr. Auch schön.
Ja.
Zur letzten Sendung, die ja ein relativ heikles Thema, ist das Deutsch? Heikles Thema.
Ja, war.
Bekamen wir sehr viel Feedback. Wir möchten uns dafür bedanken. Es gab auch einige, die sich offenbar sehr intensiv noch mit dem Thema auseinandergesetzt haben und entsprechend lange Kommentare hinterlassen haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Das hat auch zu anderen Einblicken geführt zu diesem Thema. Wir wissen, wir konnten es nicht vollständig abschließen. Ich denke, das ist auch gar nicht möglich.
Nein. Ich möchte auch ganz herzlich Danke sagen für eure Kommentare. Was mich gefreut hat, war der Kommentar, dass gesagt wurde, dass wir das Thema mal ganz anders angegangen sind. Weil das ist das, was wir eigentlich möchten. Nicht unbedingt über Parkplätze in Luzern, was ich auch sehr witzig fand, aber was nicht ganz so entscheidend war. Aber ich finde es doof, wenn das Thema benutzt wird, um aufeinander rumzuhauen. Und ich glaube, das haben wir nicht getan.
Nee, erst nachher.
Erst nachher, genau.
Ja, also danke für das Feedback. Wir haben noch eine kleine Neuerung. Der Christian, ein Hörer von uns, hat uns ein iTunes-Feed besorgt. Wir, also Dirk und ich, wir hören ja beide kein iTunes, weil das Software-Teil läuft auf den Rechnern nicht, die wir benutzen, beziehungsweise auf den Betriebssystemen. Aber es soll ja offenbar Leute geben, die iTunes nutzen, und für die sind wir jetzt auch erreichbar.
Das stimmt, ich würde es selbst dann nicht nutzen, wenn es auf meinem Rechner laufen würde. Aber also Christian macht manuell tatsächlich aus unserem Feed ein iTunes-Feed. Wenn es dazu Kritik oder Kommentare gibt oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie es soll, sagt bitte Bescheid.
Ja, gerne. Also, dass der verkehrt sortiert ist, das muss wahrscheinlich so sein, nehme ich mal an, sonst meldet euch.
Ja, genau. Herzlich willkommen, Dominik.
Ja, nochmal hallo, genau. Du hast mich vorhin schon so erwartungsvoll angeschaut, als würde ich mehr erzählen, das kommt jetzt.
Ja. Wer bist du, was machst du? Bitte reden Sie jetzt. Nein.
Genau, du hattest gesagt, so machen wir das extra nicht. Okay.
Nein.
Dominik, ihr kennt mich ja hier alle, die hören natürlich nicht. Also mein Name ist Dominik Wagenführ. Bin eigentlich privat hier, aber dankenswerte eingeladen, beziehungsweise ich habe mich selbst eingeladen, um ein bisschen über freies Magazin zu sprechen. Ein Magazin, was sich mit Linux, Open Source beschäftigt. Vor allem eben auch viel den Community-Gedanken trägt. Und zweites Thema, was daraus gegebenenfalls entsteht, mal schauen, ist noch LaTeX. Ah, da kommen wir später drauf.
Du hast ja vorher schon andere Sachen gemacht. Wir kennen uns ja schon von Ubuntu-Users.
Sag doch sowas nicht. Die Vergangenheit sollte geheim bleiben.
Ach, warum? Du hast ja sehr gute Arbeit geleistet.
Nein, ja, vorher war ich bei Ubuntu-Users ein bisschen tätig, kurzzeitig in verschiedenen Positionen, Leitungen, Ikaya-Team, Wiki-Team, ein bisschen Support habe ich gemacht. Es wurde mir dann aber auch zu viel, wo ich so richtig gearbeitet habe, nicht mehr das faule Studentenleben. Da musste ich es leider etwas einschränken und da hat das freies Magazin hat gewonnen.
Das reicht auch als Beschäftigung, oder?
Definitiv. Ich stehe morgens auf, mache freies Magazin, ich gehe abends ins Bett, mache freies Magazin. Also vorher. reicht definitiv, ja. Ein bisschen Freizeit will mir auch für andere Sachen haben.
Du hast ganz kurz Numeris gegeben um dieses Magazin. Was ich schon immer mal fragen wollte, Dominik. Sagt man eigentlich das freies Magazin oder darf ich auch sagen das freie Magazin?
Das kommt drauf an, mit wem du redest. Ich versuche, den Artikel immer wegzulassen. Ich ziehe mich da immer geschickt aus der Affäre. Das heißt, ich rede immer vom freies Magazin, unbestimmt, ohne Artikel.
Okay.
Früher habe ich jeden verflucht, der das Wort dekliniert hat, aber inzwischen ist es okay, wenn man sagt, das freies Magazin, sagt dann, ich habe das im freien Magazin gelesen. Ich lasse es durchgehen, sagen wir mal so. Es ist okay. Also kann jeder halten, wie er will. Es ist eben schön, wenn man liest freies Magazin, dann ist das eben ein Slogan oder ein, wie ein Trademark.
Eine Wortmarke.
Eine Wortmarke, genau. Und das erkennt man am wenigsten wieder. Für freien Magazins, also dekliniert, gibt es das nicht.
Okay, danke. Mich interessiert noch ein bisschen die Geschichte. Soweit ich weiß, bist du nicht der Vater vom Freies Magazin.
Nein, ich bin Stiefsohn, so nennt man. Angeheiratet und dann nicht mehr losgeworden. Angefangen hat es Februar 2006. Da ist Freies Magazin aus Ubuntu User entstanden, aus dem News-Magazin namens Ikaya. Da haben sich die Leute gedacht, so monatlich kann man ja die Nachrichten, die so wichtig waren, zusammenfassen. Und haben das dann einfach so in Open Office mal zusammengefasst und geschaut, wie das ausschaut. In der nächsten Ausgabe ist man dann auf LaTeX gewechselt, wo wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen kommen. Und es kamen neue Artikel dazu, die in Ikaya nicht mehr reingepasst haben. Das heißt, alles, was keine Nachrichten mehr waren, sondern so richtige Erfahrungsberichte oder Projektvorstellungen, Softwarevorstellungen, hat man dann da einfach mit reingepackt. Und der eigentliche Vater, beziehungsweise Mutter, ist die Eva Trut und
Markus Fischer.
Ich glaube, Little Paul, der war auch mit ein bisschen engagiert. Und Markus Fischer natürlich, die beiden, die
dran waren. Little Paul ist Andreas Brunner.
Ah, okay, dann kann ich den Namen nicht.
Auch sehr langer Mitarbeiter bei Ubuntu, mittlerweile ein bisschen inaktiver. Hat früher, glaube ich, der hat das Ikaya eigentlich gegründet, soweit ich weiß.
Genau, richtig. Außerdem ist das mit entstanden. Und Eva und Markus haben dann so Ikaya ein bisschen aus der Taufe gehoben. Freies Magazin aus der Taufe gehoben. Ja, so ist das entstanden. Ich kam viel, viel später dazu. Ich weiß nicht wann, keine Ahnung.
Im März 2006.
nein. Also ich habe als Autor angefangen, noch gar nicht im Team. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf, wie man mitmachen kann bei Freies Magazin.
Unbedingt.
Ja. Genau. Als Autor habe ich angefangen, aber ich glaube, das war im August 2006. Also es war nicht so viel später, aber es war schon ein Stückchen. Ja.
Okay. Das Freies Magazin, ich sage jetzt mal korrekt, wir sollten vielleicht noch ein bisschen sagen oder erklären, wie man das bekommt oder ja, wie man das liest. Das ist ja nicht am Kiosk erhältlich.
Noch nicht, ja.
Obwohl ihr eine ISSN-Nummer habt, ne, was mich sehr überrascht hat.
Ja, die haben wir mal beantragt.
Möchte ich auch gleich noch was zu fragen.
Können wir gerne machen. War es schon fertig, oder?
Ja.
Okay. Oh, erstmal sollte ich vielleicht sagen, um was es genau inhaltlich geht, oder?
Ja, das hast du schon.
Ja, ich hatte es ja nur ganz kurz. Also, wir sind relativ offen für Themen. Sie müssen sich aber mit Linux beschäftigen und oder Open Source. Das heißt, wir schreiben auch über Closed Source Software. Wir lassen schreiben, um es richtig zu sagen. Das heißt, vor allem was Spiele betrifft, die sind ja in letzter Zeit immer sehr schön in Mode und die sind in der Regel nicht Open Source. Sie werden eben auch kommerziell vertrieben. Gibt es viele gute und darüber sind Berichte natürlich immer gerne gesehen. Also Spiele ist ja auch ein Thema unter Linux, was noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Deswegen auch darüber. Aber eben auch abseits von Linux, über BSD. Zum Beispiel in der nächsten Ausgabe haben wir über Haiku einen Bericht. Das hat ja gar nichts mit Linux zu tun. Das ist ja BIOS oder Nachfahre davon. Auch darüber berichten wir. Also wir sind offen für alle Themen. Und wir hatten auch schon Themen zu ein bisschen politisch, sage ich mal, was zum Beispiel den Einsatz von Linux und Open Source in, nicht USA, so dazwischen, Mittelamerika, genau, Lateinamerika war es, richtig, was da den Einsatz angeht und auch zwar eher so ein bisschen politisch motiviert. Und da sind wir eigentlich wirklich offen für alles. Direkt über Windows sollte man vielleicht nicht schreiben, das ist ein bisschen langweilig.
Und wäre Open Source unter Windows ein Thema, was bei euch Fuß fassen könnte?
Eher weniger. Also wir hatten noch nie einen Vorschlag dazu. Das käme ja bestimmt auf den Bericht an. Also wenn jemand über Thunderbird schreiben würde, dann muss er das Wort Windows ja nicht mal erwähnen, weil den gibt es natürlich auch unter Linux. Bei vielen anderen Sachen aus. Also mir ist jetzt kein Thema bekannt, was es Open Source mäßig unter Windows gäbe, was es unter Linux nicht gibt. Da fällt mir spontan jetzt nichts ein.
Cygwin beispielsweise. Das ist die Linux oder eine Shell-Emulation unter Windows.
Das wäre interessant. Darüber könnte man definitiv mal einen Bericht machen, ja. Also das wäre dann auch interessant, weil das natürlich sich an Linux-Nutzer adressiert, die Windows nutzen, aber eben die Shell dann da brauchen. Mhm. Natürlich, klar. Genauso wie MinGW als Compiler dann.
Das ist für LaTeX in dem Moment. Oder meinst du
als C-Compiler? Nee, das läuft ja dann direkt als C-Compiler dann, okay. Wer Cross-Compiling machen will.
Oder solche Sachen wie Strawberry Perl, was ein freies Perl ist für Windows. Oder es gibt eine opensource-dvd.de, wo man so, weiß ich nicht, über zahlreiche Tools hat, die Open Source sind und für Windows sind.
Ja, gut, die Open Source DVD enthält aber wirklich fast nur Programme, die auch unter Linux so erhältlich sind.
Ja, da gibt es einige tatsächlich, die nicht unter Linux existieren.
Das käme dann eben wirklich. Also das würden wir dann von Fall zu Fall entscheiden. Hm? Man kann es nicht ausschließen, man kann aber auch nicht sofort sagen, ja, wir nehmen jedes Thema, was da reinfällt.
Also im Zweifel zwei Fragen.
Ja, natürlich, klar. Im Zweifel hat es immer eine Mail an die Redaktion. Wir entscheiden das dann ganz einheitlich, was wir mit dem Thema machen, ob das reinkommt
oder du bestimmst nicht. Dann demokratisch.
Ja, genau. Ich sage dann ja oder nein. Und mein 17-Team kommen ja gleich noch.
Na, mach ich, das ist immer schön. Es gibt aber in diesem Zusammenhang, finde ich, doch noch ein paar Dinge, die ich spannend finde. Also zum Beispiel Gedit ist so ein Editor, der gibt es unter Windows. Mhm. Aber allerdings sehr neu, läuft nicht sehr flüssig und so, ist ein bisschen mühsam. Aber mal so halt einfach eine Information, was gibt es denn alles so nebst dem Mainstream, in Anführungszeichen, auch auf Windows. TuxPaint ist da nochmal so ein Beispiel, wusste ich nicht, dass das so unter Windows überhaupt gibt. Mhm. Die sind dann halt alle unter Windows nicht so komfortabel, sage ich jetzt mal.
Also es gibt das fast alle GTK-Tools unter Windows.
Ja, genau. Man kann sogar
KDE unter Windows starten. Es gibt einen eigenen Windows-Port davon.
Ja, aber langsam, wie gesagt. Evins hat eine Weile gedauert. Das ist nämlich auch noch nicht so lange her. Das war kurz vor GEDIT, wo das auf Windows erhältlich war. Und das läuft aber gut.
Mhm. Es gibt GTK-Porter. Das ist wohl einer der besten Podcast-Clients, den es unter Windows oder Linux gibt. Den gibt es auch bei Windows. Das weiß ich auch.
Ja, darüber wäre auch mal ein Bericht nicht schlecht. Das hatten wir auch schon angedacht. Es hat sich noch niemand gefunden, der schreibt. Einfach im Vergleich zwischen den Programmen, die man unter Windows nutzt und das Äquivalent dazu unter Linux. Aber den Weg kann man natürlich auch andersrum gehen. Zum Beispiel, wenn man Linux-Nutzer ist und er muss jetzt zwingend ein Windows einsetzen, was für Programme gibt es da, die er vielleicht schon kennt und benutzen kann. Mhm. Wäre auch interessant, ja.
In der Not sind wir ja eigentlich alle, ne? Also ich muss in der Firma auch Windows benutzen. Und ich mache das wirklich, um Arbeit und Vergnügen zu unterscheiden. Ja. Vergnügen ist das, wo ich Windows, Linux als Betriebssystem habe. Na gut, ich verwalte auf der Arbeit auch Linux-Systeme, von daher ist das nicht ganz fair, aber...
Bei mir ist gemischt, ich habe Solaris und Windows. Und Linux kommt demnächst noch dazu.
Ich habe Solaris, Linux und Windows.
Ja. Also auch schön gemischt, ja.
Ja, habe ich auch. Also Windows als Arbeitsrechner und die Server, die ich habe, sind Solaris und...
Gut, bei mir sind alles Arbeitsrechner, alle Systeme.
Okay.
Also du verdienst Geld damit.
Ich konnte mir die Fahrt hierher zumindest leisten, das ist richtig. Das Essen darf Dirk bezahlen.
Darf ich noch anhängen an das, was du vorhin schön erläutert hast, Dominik? Die Frage ist noch offen, wo kriege ich?
Genau, richtig, weil ich natürlich wieder ganz abgeschweift bin von der eigentlichen Frage.
Aber das ist im Podcast so, das ist
ja
okay.
Das ist grundsätzlich, bei Gesprächen allgemein ist das ja. Freies Magazin wurde am Anfang als Open Office rausgegeben, hatte ich ja gesagt. Später ist man dann umgeschwenkt auf LaTeX und daraus wird ein PDF erstellt. Das heißt, als Hauptdistributionsmöglichkeit haben wir ein PDF, was man runterladen kann jeden Monat. Da hat man eben auch ein schönes Layout. Man hat eine schöne Kopfzeile. Es sieht alles eben aus wie ein Magazin. Man könnte es sich auch ausdrucken, wenn man viel Spaß dran hat. Wir waren immer im Impressum davor, weil man die Bäume bedenken soll, dass man es nicht unbedingt ausdruckt. Muss ja heutzutage auch nicht sein. Die meisten haben vielleicht einen E-Book-Reader oder man liest eher am PC, um irgendwas nachzuschlagen, weil man einen interessanten Artikel hat. Lohnt es sich gar nicht, das auszudrucken. Wir haben mal eine Umfrage gemacht. Es drucken sich wirklich welche aus, um es eben unterwegs zu lesen, weil die eben morgen eine Stunde an die Arbeit fahren und da nichts Elektronisches haben. Ist natürlich auch okay, klar. Warum niemanden dafür hängen? Ansonsten, es gibt noch eine HTML-Version, die hatten wir mal eingeführt für Mobilgeräte, vor allem für Handys, die mit dem PDF nicht so viel anfangen konnten, beziehungsweise war es sehr kompliziert, aus dem PDF ein mobiles Format zu nennen, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, ich glaube
ePocket, ePub?
Genau, gegen ePub, genau. Das war aus dem PDF nicht so einfach, wir haben einen mehrspaltigen Satz, da kommen die Konverter nicht mehr zurecht. Und da hatten wir uns überlegt, wie kann man es einfach machen, aber noch einigermaßen ansehnlich. Und da haben wir einen HTML-Konverter benutzt, den wir noch ein bisschen umgestrickt haben, damit er das tut, was er soll. Und deswegen gibt es jetzt auch eine HTML-Version, einmal mit und einmal ohne Bilder. Die ohne Bilder ist etwas langweiliger. Aber wer nur am Text interessiert ist, wie beim Playboy, kennt man das ja, dass man auch nur am Text interessiert, kann sich natürlich das auch etwas breinbandschonend runterladen. Und ansonsten gibt es natürlich noch die mit Bildern. Sieht also schöner aus. Schöne daran ist eben, man kann auch im Blogs jetzt darüber berichten, man muss nicht auf das PDF zwingend linken, sondern man kann direkt auf einen Artikel linken, der in HTML verfügbar ist. Das ist ganz praktisch. Genau.
Das Wichtigste, wir verlinken das sicher noch auch im Blog, aber die URL.
Ja, genau. Wer hätte es gedacht, es ist www.freiesmagazin.de. Da findet man unser Weblog, beziehungsweise ist das ein CMS komplett. Da schreiben wir die Nachrichten, kündigen neue Sachen an, starten vielleicht auch mal ein paar Umfragen, stellen natürlich alles zum Download bereit und haben noch ein paar Sachen für Autoren, die mitmachen wollen, ein paar Informationen. Mhm.
Wenn ich das Freie Magazin lese und jetzt möchte ich mich äußern zu einem Beitrag, möchte sagen, super geschrieben und so, vielleicht noch was beifügen, kann ich das tun auf der Website?
Wäre blöd, wenn ich jetzt Nein sage. Natürlich kann man das tun. Wir haben es so eingerichtet, dass es zwei Kommunikationsmedien gibt, mit denen man uns erreichen kann, offiziell erreichen kann. Einmal gibt es ein Kontaktformular auf der Webseite direkt, da kann man im Dropdown-Feld auswählen, Leserbrief, und der landet dann direkt bei uns und wird auch in der Regel sofort beantwortet, wenn wir es zeitlich schaffen. Die zweite Möglichkeit ist relativ neu. Unter den Beiträgen haben wir inzwischen einen Link auf unser Topaz-System, sodass man sofort in einem Kommentarfeld zu dem aktuellen Beitrag zu veröffentlichen landet. Das heißt, unter dem Beitrag oder unter dem Artikel ist ein Link, da klickt man einfach drauf, da wird auch schon der Betreff ausgefüllt, passend zu dem aktuellen Artikel, den man kommentieren möchte. Man muss nur noch seinen Kommentar einfügen, gegebenenfalls einen Namen, weiß ich gerade nicht, und einfach absenden. Und so kann man da diskutieren. Und der letzte Monat hat gezeigt, dass die Leute auch wirklich diskutieren. Da ging es um das Neo2-Layout, das ist sehr gut angekommen, der Artikel. Und da ist wirklich eine Diskussion entstanden, wo auch der Autor damit gesprochen hat, der natürlich als Erfahrener dazu etwas sagen kann. Es wird auch schon genutzt. Es kann natürlich noch stärker genutzt werden. Feedback ist ja immer etwas, wie ihr wisst, was man nicht genug kriegen kann, um besser zu werden.
Mhm. Das heißt, ich sehe, was die anderen dort hinterlegt haben.
Genau, richtig. Ja. Also wer direkt auf der Webseite einen Kommentar hinterlässt, ist das für alle offen sichtbar. Wer uns natürlich direkt schreibt über das Kontaktformular, das sehen natürlich nur wir. Gegebenenfalls wird es einen Monat später im Magazin veröffentlicht. Wir haben einen eigenen Leserbriefabschnitt, wo wir die wichtigsten Sachen, die wirklich für alle Leser interessant sein könnte, da nochmal präsentieren. Also wir drucken da nichts ab, wie nach dem Motto, super Artikel, gut gemacht, da nochmal auf die Schulter klopfen. Das interessiert wirklich keinen, das ist schön für uns, definitiv, aber wie gesagt, es ist nur für uns. Für die Leser ist es nicht sonderlich relevant.
Nee. Du wolltest mir vorhin dazwischen reden, Dirk.
Nein, ich wollte einfach nur meinen Beifall, glaube ich, ausdrücken, weiß gerade nicht.
Schon mal danke, wofür.
Nein, ich wollte dich irgendwie bestätigen. Ich habe es aber wieder vergessen, worum es ging. Es war nichts wirklich Entscheidendes.
Okay, genau. Okay. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie ein Artikel entsteht? Du redest immer von wir. Vorhin hast du gesagt, du entscheidest eigenmächtig, was erscheint und was nicht. Ist das jetzt, zählst du dich als wir?
Ich habe königliches Blut.
Oder wollen wir damit anfangen, dass du mal kurz erzählst, was das Team, aus wem das Team eigentlich besteht?
Das war jetzt fies, weil ich die Namen nicht alle zusammenkriege.
Nein, aber ihr habt ja verschiedene Gruppen, die verschiedene Aufgaben haben.
Genau, richtig. Die Gruppen kann ich natürlich beschreiben. Ich hätte gesagt, das Wichtigste, das stimmt eigentlich gar nicht. Aber natürlich der Kopf ist die Redaktion, bestehend aus mir als Chefredakteur. Der Esel nennt sich immer zuerst, habe ich gut gemacht. Aus Thorsten Schmidt, der ist auch dann ein Redakteur, der mir das verwaltet. Und Dominik Honneff, also ein zweiter Dominik, nicht zu verwechseln. Bei Kommunikation mit uns immer klasse, wenn der zweite Dominik antwortet und ich gemeint war. Die sind die Redaktion, die kümmern sich um die Autorensuche, Artikelsuche, Kommunikation nach außen, Leserbriefe beantworten und sowas ist das eigentlich alles. Dann gibt es natürlich die Korrektoren, das Lektorat, das liest alle Artikel gegen, verbessert die auch. Wir nehmen uns auch das Recht heraus, die ein bisschen umzuschreiben, falls es sprachlich nicht ganz unseren Erwartungen entspricht, um es höflich auszudrücken. In der Regel sind die Artikel aber immer super bei uns, da muss gar nichts korrigiert werden. Das dritte ist natürlich der Setzer und der Layouter. Das heißt, wir setzen unsere Artikel in LaTeX. Erfahrung muss man darin da mitbringen. Ja, die Sätze setzt einfach alles so runter, dass man das erstmal irgendwie darstellen kann. Der Layouter setzt dann die Bilder an die richtigen Stellen, sorgt dafür, dass eben alles gut umgetroffen wird. Und das war es eigentlich, was wir so an Mitarbeitern haben. Also wir haben noch zwei Außenstehende, sage ich mal. Einmal der Arne Weinberg, der hat unser Layout konstruiert oder erstellt und auch das Logo entworfen. Und das zweite ist der Ronny Fischer, der sorgt für die Veranstaltung. Das heißt, einmal im Monat haben wir so eine kleine Tabelle, was an Veranstaltungen jetzt im Laufe des Jahres noch anfällt. Das macht er dann eigenständig.
Ja, ja, ich würde da gerade gern anschließen, jetzt wo wir das Team ein bisschen kennen oder die einzelnen Mechanismen, sage ich jetzt mal, in diesem Konstrukt. Wie entsteht so ein Artikel?
Genau. Wie viel Sendezeit haben wir? 2 Stunden? 3 Stunden?
Wir sind offen.
Gut, das perfekt.
Da ist eine 16 GB Karte drin, das heißt, wir können 8 Stunden aufnehmen.
Ja, das schaffe ich dann wahrscheinlich hoffentlich nicht. Wir wollen die Leute ja auch nicht langweilen. Aber das ist eigentlich gar nicht so schwer. Normalerweise hat jemand draußen eine Idee, darüber würde ich gerne mal schreiben.
Dann schickt ich habe vergessen, die Kaffeemaschine auszumachen, Entschuldigung.
Ah, okay.
Die schaltet sich nach einer Stunde selbst tätig ab.
Ab oder ein? Das klingt eher nach ab, ein. Ab. Dann
so, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Dann überbrücke ich jetzt einfach mit lautem Gebrüll. Nein, ist eigentlich ziemlich einfach. Ein Autor schreibt an uns eine Idee. Hier, wie schaut es aus? Habt ihr da schon was drüber geschrieben? Kann ich darüber was schreiben? Ist das interessant? Wir sagen in der Regel ja. Wir sind über jeden Artikel froh, den es gibt. Dann schreibt er einen Entwurf, stellt so vor, was er in etwa machen will. Oder schickt gleich einen fertigen Artikel, falls er den schon fertig hat. Wir schauen dann drüber, geben Anmerkungen dazu in der Redaktion, was man verbessern kann, ob sprachlich in Ordnung ist, ob die Hintergründe gut erläutert werden, ob die Leser, der sich nicht damit auskennt, was bei der Redaktion in der Regel der Fall ist, wir kennen uns ja nicht mit allem aus, geben nochmal Hinweise, auf was man näher eingehen muss. Und danach hat der Autor eigentlich fast ausgedient, also im positiven Sinne, er muss da nicht weiter dran arbeiten. Wir nehmen den Artikel, stellen den bei uns dann in ein Versionskontrollverwaltungssystem. Ja, war glaube ich richtig. Wir nutzen SVN, also Subversion dafür. Und da dürfen sich dann gleich die Korrektoren drauf stützen. Wir markieren den Artikel speziell in einem Wiki als Verwaltungsplattform. Und dann kommt der Korrektor dran, korrigiert den Artikel. Danach kommt der Setzer dran, setzt den Artikel. Dann kommen die Layouter, machen das Layout, damit alles schön aussieht. Dann kommt die zweite Korrektur, die aufpasst, ob alle Trennungen richtig sind, ob es irgendwo Leerräume gibt, ob der Artikel eben nicht schön gesetzt ist. Und ganz am Ende kommt dann die Endkorrektur, die in der Regel ich mache, wenn ich verfügbar bin. Das heißt, ich lese dann wirklich das ganze Magazin nochmal drüber und suche intensiv nach irgendwelchen Rechtschreibfehlern, nach Kleinigkeiten, die vor allem mich als Chef eben stören, weil ich immer was zu mägeln habe. Ja, und der Autor ist dann glücklicherweise noch nicht ganz außen vor. Wir schicken ihm grundsätzlich am Ende des Monats vor Veröffentlichung eine Vorabversion, damit er drüber schauen kann, ob bei uns beim Satz oder Korrektur vielleicht irgendwelche Fehler reingekommen sind, was er gar nicht sagen wollte oder dass da irgendwas nicht stimmt beim Satz. Das kann er dann immer anmerken und dann können wir das noch schnell vor der Veröffentlichung verbessern.
Mhm. Beim Setzen oder überhaupt generell die Frage, muss ja dann der Text genauso lang sein, wie jetzt die Seite Platz hat oder die Seiten. Ja,
genau.
Das dürfte mitunter schwierig sein, oder?
Dafür ist es schön, wenn man Bilder hat. Die eignen sich sehr gut, um Text so durch die Gegend zu schieben, dass der am Ende immer genau unten bündig ist. Kriegen wir wirklich durch die Bilder meistens hin.
Okay.
Kommen die Bilder von euch oder kommen die
vom Autoren? Nee, die Bilder kommen vom Autoren. Außer der Autor hat keine Bilder beigelegt, weil er keine gefunden hat. Dann schauen wir, ob es vielleicht passend zum Thema etwas gibt. Aber wir suchen nicht irgendwelche Bilder raus, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Also solche Füllbilder, die gar nichts aussagen, die lassen wir komplett raus. In dem Fall haben wir als kleinen Fallback-Modus, ich mag keine englischen Wörter, als Rückfallmodus, können wir Comics nehmen von XKCD. Die kennen vielleicht die meisten unter www.xkcd.com. Sehr lustige Comics über Mathematik, Liebe und ich weiß gar nicht, was das vierte Thema war.
Die Kissen. Keine Ahnung.
Genau. Und die dürfen wir nehmen, da haben wir die Erlaubnis vom Autor. Die Beiträge stehen aber eh unter Creative Commons Lizenz, das heißt, jeder dürfte die eh benutzen. Die nehmen wir dann als Füllmaterial, sodass die Seite immer befüllt aussieht, dass keine Leerräume entstehen.
Ist es immer so, dass die Beiträge von jemandem außerhalb stammen oder schreibt ihr selbst auch was?
Sag mal so, würde ich nicht jeden Monat einen Artikel schreiben, wäre das Magazin ein bisschen leerer. Also ich schreibe wirklich jeden Monat einen Artikel. Ich habe jetzt nur spaßeshalber, ist mir angedacht, kann ich das, ja doch, ich verrate es einfach mal. Wir wollen eine kleine Spiele-Sonderausgabe machen, wo wir einfach nur über Spieleartikel so insgesamt berichten. Dazu wollte ich natürlich auch viele Artikel nehmen, die schon kamen, weil so viele neue Artikel kriegen wir nicht zusammen. Und von 12 Artikeln, die wir über Spiele haben, sind dann doch 11 von mir gewesen. Also ich schreibe sehr viel fürs Magazin.
Da kannst du mal sehen, was er in seiner Freizeit tut.
Ja, eben, deswegen habe ich keine Freizeit. Ja, und spielen natürlich, klar, das ist der einzige Grund. Ansonsten, die restlichen Mitarbeiter bei uns schreiben ab und an mal einen Artikel, aber sehr selten. Also ich glaube, von den Korrektoren hat noch keiner eingeschrieben, von den Setzern ein oder zwei. Ja. Aber es ist eher selten. Normalerweise kommen die von außerhalb. Und die Autoren wechseln auch ständig. Wir haben sehr, sehr wenige durchgehende Autoren, die ständig über den Artikel oder regelmäßig. Der Christoph Langner hat mal dazugehört, aber der hat leider nach seinem 1-millionsten Beitrag, herzlichen Glückwunsch, anderweitig was zu tun.
So, der schreibt ja sehr viel für Magazine.
Eben, der schreibt eben wirklich für die richtigen Magazine. Bei uns kriegt man eben nur Ruhm und Ehre, leider kein Geld. Vernünftig so. Wir sind nicht kommerziell, wollen wir auch bleiben. Der schreibt eben wirklich für andere Magazine, wo er Geld für kriegt. Aber ist noch nicht klar.
Schränkt ihr die, also du hast gerade Creative Commons erwähnt, schränkt ihr die Rechte irgendwie ein? Also ich meine, das Gängigste ist ja zu sagen, hey, Namensnennung ist wichtig. Das finde ich auch total wichtig. Also jeder sollte die Ehre dafür selber bekommen, dass er, wenn er was Bestimmtes gemacht hat. Ich kenne sehr viele Leute, die schränken das Recht auf kommerzielle Nutzung ein und ist damit eigentlich nicht mehr frei.
Richtig.
Macht ihr das auch, oder?
Man muss überlegen, das waren 3 Fragen. Ja, ja und nein.
Okay.
Also.
Umschlag A, bitte.
Genau. Wir schränken es insofern ein, dass wir eine Lizenz vorgeben, und zwar die GFDL, also die GNU Free Documentation License. Die selbst ist natürlich, wie alle wissen, viral. Das heißt, der Artikel bleibt unter der GFDL. Wenn jemand daraus etwas ableiten möchte, den Artikel überarbeiten, neu veröffentlichen, sonst was, bleibt das immer die GFDL. Für keinen Weg dran vorbei. Ab und zu machen wir Ausnahmen, da nehmen wir auch Creative Commons Lizenzartikel, aber grundsätzlich keine NC, also grundsätzlich keine Non-Commercial Artikel. Wir haben gesagt, wir veröffentlichen nichts mit Ausnahme von Bildern, weil die sind Beiwerk, die sind nicht wichtig. Die Texte müssen grundsätzlich so frei sein, dass man sie auch kommerziell verwerten könnte. Wir selbst haben keinerlei Interesse, irgendwie Geld rauszuschlagen, aber wir haben öfters oder ab und zu mal, sage ich, Anfrage von Verlagen, von kommerziellen Verlagen, die Artikel nehmen wollen. Die stimmen das natürlich dann mit den Autoren ab, obwohl sie es gar nicht müssen. Das ist natürlich immer, gebietet die Höflichkeit. Deswegen ist es wichtig, dass man grundsätzlich auch kommerzielle Inhalte erlauben und weiterverarbeiten.
Ich finde das eher sehr gut, wenn die Verlage das machen. Also
definitiv.
Da scheint es auch noch sowas wie ein Ehrgefühl zu geben. Ich sage es mal ganz plakativ.
Ja, glücklicherweise. Also ich weiß nicht, ob alle Verlage das machen. Es kann ja auch sein, wie gesagt, es muss kein Verlag bei dem Autor anfragen, ob er den Artikel nehmen darf oder nicht, weil die Lizenz sieht es eben vor, dass er das sowieso darf. Er muss sich nur dran halten. Gegebenenfalls schwirren da draußen 1000 Artikel irgendwo in irgendwelchen Magazinen rum, von denen wir nichts wissen. Ich kaufe keine Linux-Magazine oder PC-Magazine. Deswegen weiß ich es nicht. Ich lese die nicht. Aber natürlich ist es auch gut für die Autoren. Ich denke, dass zum Beispiel auch der Christoph Langner dadurch auch einen Schritt zu den kommerziellen Magazinen geschafft hat. Das ist gegebenenfalls ein Sprungbrett für Autoren, wenn die kommerziellen Magazine sehen, der schreibt gut, der Autor. Den können wir gegebenenfalls dann sogar als Redakteur übernehmen, wenn die dann eine feste Stelle haben. Natürlich.
Hat ja auch ein sehr erfolgreiches Blog, das zählt ja auch nochmal dazu.
Das ist bei ihm die Ausnahme, klar, natürlich.
Ja, muss man dazu sagen, ja, genau. Also kommerzielle Nutzung wäre in jedem Fall möglich. Aber der Name sollte genannt werden, das ist halt.
Also, wie gesagt, kommerzielle Nutzung ohne GFDL. Also nicht nur Namensnennung.
Ich habe die GFDL jetzt gerade nicht auswendig parat.
Okay, gut. GFDL ist Namensnennung, ja. Natürlich. Und Lizenzhinweis. Also nicht nur einfach sagen, es kommt von dem Autor, sondern man muss auch sagen, es steht wieder unter der GFDL, damit das klar ist.
Okay.
Aber das sind eigentlich so die einzelnen beiden Bedingungen, die man grob einhalten muss, sage ich mal.
Das ist völlig in Ordnung.
Ja, also ist eigentlich.
Also wird einfach vererbt.
Ja. Genau. Also vergleichbar ist es mit der Creative Commons BYSA auf Deutsch Attribution Share Alike und auf ganz Deutsch Namensnennung Weitergabe unter gleicher Bedingung. Mhm. Die sind relativ identisch. Der eigentliche Text dahinter, also der rechtliche Text, ist ein bisschen anders, aber die beiden Lizenzen sind sehr ähnlich. Gegebenenfalls schwenken wir auch mal die auf die andere um, weil die Creative Commons Lizenzen sind für textliche Inhalte, beziehungsweise alles, was künstlerisch angeht, wesentlich besser geeignet. Zumal sie auch leichter verständlicher sind als die GFDL.
Und es gibt Übersetzungen in fast alle Sprachen und die auch noch rechtlich geprüft werden.
Genau, die rechtliche Verbindung ist eben wichtig. Die gibt es bei GFDL nicht. Es gibt nur eine inoffizielle Übersetzung, die ist nicht rechtlich bindend.
Wir haben ja unser Podcast-Projekt auch unter der Creative Commons License. Welche weiß ich gerade gar nicht. Müsste ich mal im Blog nachschauen. Aber ihr dürft das also auch gerne weitergeben und ihr müsst den Namen nennen. Also ich glaube, für viel mehr Bedingungen haben wir gar nicht dran geknüpft.
Ich weiß es auch nicht auswendig.
Es darf auch gemixt werden. Ich meine, wir haben es maximal möglich, aber Namensnennung wollen wir.
Ja. Genau. Ja, ich finde, das ist auch grundsätzlich, hat was mit Höflichkeiten, auch mit Ehrgefühl zu tun. Grundsätzlich sollte man die Autoren ehren, die etwas geleistet haben. Also es ist nichts Grauenvolles, als wenn man von irgendjemandem, der ein echt super Bild erstellt hat, das Bild einfach nimmt und am besten noch als sein eigenes ausgibt. Das ist dann das Schlimmste, was man eigentlich machen kann.
Das ist ja ganz witzig. Es gibt ja die freiste freie Lizenz, die es so gibt, ist die von einem FreeBSD-Projekt tatsächlich, die BSD-License. Die sagt ja auch, gib nicht an, dass du es gemacht hast, wenn du es nicht gemacht hast.
Genau.
Und wir haften für nichts. Also letzten Endes sagen die nicht mehr. Ja. Aber die sagen eben auch, gib nicht an, dass du es gemacht hast, wenn du es nicht getan hast.
Genau.
Also von daher.
Das ist eigentlich sehr vernünftig.
Finde ich auch. Also kann ich auch nichts gegen einwenden.
Mhm. Zurück zum Inhalt oder wie der Inhalt zustande kommt. Du hast das vorhin ganz kurz erwähnt. Es gibt da eine Gruppe von Redaktoren, glaube ich, die halt auch draußen im Internet, sage ich mal, schauen, was gibt es da für Inhalte, die wir noch nutzen können.
Ja, genau. Roman ist da ja ein gebranntes Kind, sage ich mal. Danke für deinen Artikel für nächsten Monat. Die Redaktion...
Nächster Monat heißt, dass der gestern rausgekommen ist, wenn ihr den Podcast hört.
Ach so, genau, gut. Ja, je nachdem, wann der veröffentlicht wird, das Magazin erscheint am 6. Juni.
Und dieser Podcast kommt am 7.
Super, dann also gestern ist ein Artikel von Roman drin zu Krimmel, wie immer das man auch aussprechen mag.
Krimmel.
Aber Krimmel ist, glaube ich, richtig, ja.
Streber.
So kommen wir dann eben auch in unser Artikel. In der Regel schaue ich eigentlich diverse Blogs oder Seiten an, wo ich denke, der Artikel ist so schon sehr allgemein gehalten, den kann man benutzen, der ist auch interessant. Nachteil ist bei Blogs, die sind eben, was Blogs eben so angeht, meistens aus der Ich-Perspektive geschrieben, sehr persönlich. Dafür sind Blogs ja eigentlich auch da. Die kann man aber so nicht eins zu eins als Magazin übernehmen. Wir versuchen grundsätzlich unpersönlich zu schreiben, aber mit einem Mann, wenig mit ich. Ja, welche Gründe das hat, die sind wahrscheinlich vielfältig, sage ich mal. Es wirkt für uns aber seriöser, wenn man mit einem Mann arbeitet und nicht alles aus der Ich-Perspektive. Deswegen sind die eben leider nicht alle Blogbeiträge geeignet. Der von Roman war eben dann gut. Da schauen wir öfters mal rum. Aber die meisten Sachen, die wir kriegen, kommen von extern. Das heißt, dass Leute uns anschreiben und sagen, hier, ich habe eine Idee für einen Artikel.
Okay. Ich denke, da gibt es auch auf der Website die nötigen Informationen.
Ja.
Also ich hoffe ja, wir haben jetzt Hörer, die sagen, ja, ich habe doch da was für den Dominik, also für den Richtigen, der jetzt im Podcast ist,
genau.
Nicht der andere.
Der andere ist auch ein richtiger Dominik.
Und der andere ist auch in der Redaktion, also es ist bestimmt
also richtig. Also für die beiden Dominiks.
Genau.
Und vielleicht, also wir hoffen ja sehr, dass du da auch profitieren kannst.
Ja,
da ist natürlich alle... die lesen oder schreiben beim freies Magazin.
Das hoffen wir natürlich auch, dass da was rauskommt. Wer keine Idee hat, findet auf unserer Seite unter dem Link mitmachen, also www.freiesmagazin.de/mitmachen, auch eine Artikelwunschliste, die die Leser mal geäußert haben. Wir haben eine Umfrage gestartet, was die Leser wissen wollen. Und da findet man wirklich sehr, sehr viele Themen, wo eigentlich die meisten immer irgendetwas sagen können. Zum Beispiel auch sehr viel mit Silber. Aber du hast genug zu tun, Dirk, ich weiß.
Kleine Seitenhieb,
ja. Ja, nur kleiner. Ja, und da findet man eben auch sehr viel, wozu man gegebenenfalls Anregungen holen kann, was man schreiben muss, wenn man selbst keine Idee hat. Da findet man auch die Autorenrichtlinien. Wir haben für die Autoren Richtlinien erstellt, damit sie es einfacher haben, Artikel zu verfassen. Das wirkt natürlich erstmal so nach einem Zwang. Ich muss so schreiben, das ist ja blöd, da gibt es so Vorschriften. soll es aber einfacher machen, dass der Artikel, so wie er abgegeben wird, auch bei uns direkt im Magazin landen kann, ohne dass beide Seiten viel Arbeit haben. Wir müssen ein wenig umschreiben, wir müssen weniger Verbesserungsvorschläge sagen und der Autor muss sich nicht ein zweites, drittes, viertes Mal hinsetzen, um den Artikel zu bearbeiten. Der hat irgendwann nämlich keine Lust mehr. Ist klar. Und die Artikel sollen eben auch einfach auch nicht einfach so, ich sag mal, hingerotzt werden. Also einfach so nach dem Motto, ich habe hier 5 Zeilen, macht damit, was ihr wollt. Das passt dann eher selten, sag ich mal. Deswegen die Richtlinien. Das findet man alles auf der Webseite, da kann man sich informieren, ja.
Wenn jetzt jemand nicht unbedingt so ein Schreiberling ist, auch kein Podcaster, sondern ich sage jetzt vielleicht mal einen Blog hat oder eine Website und ja, sonst nicht sehr viel macht. Ich denke, bei jedem Projekt kann man sich irgendwie beteiligen. Wie geht das außerdem Schreiben noch beim Freies Magazin?
Nicht technisch geht es eigentlich gar nicht. Also entweder man ist Autor, das ist das nicht technische. Das Technische wäre dann eben im Team teilzunehmen, aber da benötigt man eben ein bisschen Erfahrung mit Subversion, wie gesagt, mit LaTeX, wenn man nicht gerade Korrektor ist, sollte man schon Erfahrung haben. Das geht dann wirklich ins Technische. Mhm. Ansonsten Leserbriefe schreiben, das kann wohl jeder. Und was wir letztens mal angegangen sind, jeder kann auch interessante Blogbeiträge, die er irgendwo sieht, wo er denkt, es gibt einen guten Artikel ab. Also nicht nur, das sind 3 Zeilen, wo jemand sagt, hier, ich finde das Programm super, so öffnet man es, tschüss. Das ist ein bisschen wenig, sondern wirklich ein kompletter Beitrag, den man so schon nutzen kann. Den kann er einfach an die Redaktion vorschlagen. Wir setzen uns dann mit dem Autor in Verbindung, beziehungsweise mit dem Blogbetreiber und versuchen natürlich, dass dann ein Artikel draus wird, wenn der Interesse dran hat. Sehr oft ist es leider so, dass die kein Interesse dran haben. Insofern, dass keine Antwort kommt und wir dann auch keinen Artikel haben.
Schade.
Na super, ja.
Es ist wirklich schade. Gegebenenfalls sind es unsere Regeln, die wir dann auferlegen. Das mag sein. Die Regeln sind eben sehr strikt, wie das Magazin aufzubauen hat, damit es einheitlich aussieht, damit nicht jeder Artikel... Er ist schon individuell, aber er sollte schon ein bisschen nach einem bestimmten Schema aussehen, klar. Aber sehr oft wollen sich gegebenenfalls die Blogbetreiber dann nicht danach richten, weil es eben ist auch Arbeit, klar. Und wenn sie das überarbeiten müssen, dann kommt leider sehr oft dann keine Reaktion mehr. Wir kriegen dann einmal eine Reaktion, ja klar, ist gut, super. Und dann die zweite Mail bleibt dann gleich aus und dann hören wir auch nichts mehr von denen.
Vielleicht ist auch gerade eure Stärke, dass das Magazin wie aus einem Guss wirkt. Und das geht halt nur, wenn man bestimmte Regeln legt. Gar keine Frage.
Ich finde es eben auch, dass es sieht nicht so zusammengeschustert auch wie aus. Wir haben auch viel Lob erhalten, dass es eben schon richtig professionell wirkt. Bin ich auch der Meinung, tut es wirklich. Klopfe ich mir jetzt mal selbst auf die Schulter.
Ja, und allen anderen auch.
Ja, genau, eben. Also es wirkt wirklich sehr einheitlich. Die Artikel sind natürlich vom Niveau sehr unterschiedlich. Das ist klar, es sind alles verschiedene Autoren, die haben verschiedene Hintergründe, können verschieden gut schreiben, bleibt nicht aus. Aber insgesamt wirkt es stimmig und bündig.
Ja, aber ein Kernel-Rückblick und eine Spielevorstellung haben ja auch irgendwie andere Zielgruppen, das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Definitiv.
Also, von daher ist klar, dass wir werden beide Zielgruppen bedient.
Wir versuchen eben auch grundsätzlich zu mixen. Wir versuchen Einsteiger zu bedienen, wir versuchen aber zum Beispiel auch vor allem mit dem Körnerinblick professionelle Anwender, die für die Hintergründe Interesse haben, versuchen wir alle zu gewinnen, dass niemand außen vorgelassen wird. Mit der Spieleausgabe, die gegebenenfalls demnächst kommt, schränken wir es natürlich ein bisschen ein.
Ja, ich weiß gar nicht. Also ich glaube auch, dass viele Leute, die als Anfänger angefangen haben, wie eigentlich alle Anfänger mal als Anfänger anfangen, die entwickeln sich ja weiter und irgendwann sind sie auch vielleicht Nutznießer von weiterführenden Artikeln. Also von daher ist es vielleicht in der entsprechenden Lebensphase nicht der richtige Artikel, aber ihr habt ein sehr gutes Inhaltsverzeichnis, auch ein Jahresinhaltsverzeichnis. Genau. Und da findet man vielleicht auch einen Artikel, wenn man weitergekommen ist und mal einen Artikel zum anderen Thema haben möchte.
Genau, also auf der Webseite kann man auch die ganzen man kann die Inhaltsverzeichnisse der Ausgaben durchsuchen, die findet man auf der Webseite. Und es gibt eben eine Jahresausgabe, ein gesamtes Paket, wo man alle PDFs aus einem Jahr zusammensuchen kann, wer sie sich einzeln runterladen will. Da hat man dann alles zusammen. Und da findet man normalerweise immer etwas, was man noch nachlesen kann. Ich habe auch festgestellt, viele nutzen Freies Magazin eh nicht, um das jetzt ad hoc einmal so runterzulesen, sondern sie lesen groß drüber und behalten sich dann im Hinterkopf, da ist ein Artikel, und wenn sie dann ein halbes Jahr später mal ein Problem haben, schauen sie dann wieder in den Artikel nach, so ging das.
Das ist das, so wie ich es lese.
Genau, also ich lese es zum Beispiel anders, ich lese es eigentlich gar nicht, sag mal so, ich lese das jeden Monat so oft.
Du lernst es auswendig, ja?
Normalerweise kann ich es am Monatsende auswendig, ja. Aber wenn ich sowas lese, ich lese es lieber am Stück einmal runter und lese wirklich jeden Artikel durch. Also auch wenn er mich nicht so interessiert, versuche ich trotzdem ansatzweise zumindest
anzulesen. Also ich meine, ich bin relativ krank, was Fachbücher angeht. Die lese ich wirklich von der ersten bis zur letzten Seite. Da bin ich wieder ein bisschen komisch, okay, verstehe. Aber ich muss sagen, ich bin dann vielleicht so der typische Leser, der am Anfang ich lese das Editorial, was ja meistens von dir ist. Ich lese die Leserbriefe und ich lese dann diagonal.
Ja.
Und wenn ich beim Artikel hängen bleibe, der mich gerade interessiert, dann...
Nur kurzer Einspruch, Editorial ist nicht immer von mir. Wir schreiben grundsätzlich so drunter Ihre freies Magazinredaktion, was drei Leute sind.
Oh, Entschuldigung.
Ja. Nee, nur um dir...
Lieber Thomas, lieber Dominik H. Punkt. Lieber Dominik H. Punkt. Ich wollte euch nicht unterbuttern. Entschuldigung. Nein, aber ich lese dann halt die Leserbriefe und ich lese dann diagonal, bleibe beim Artikel hängen und ansonsten weiß ich, dass es mal drin stand.
Genau, also so werden es wahrscheinlich sehr viele lesen, die das dann als Rückblick nehmen und als Erinnerungshilfe, dass da mal was war. Aber natürlich auch als Anregung, wenn Softwarevorstellungen sind, dann wird eben wirklich die Software nur vorgestellt, da wird selten wie in einem Tutorial irgendein Problem besprochen. Sondern nur gesagt, die Software gibt es, damit kann man das machen, schaut es euch an.
Du hast gerade gesagt, dass man Subversion kennen muss, aber da gibt es auch einen Artikel zu.
Das weiß ich. Ja, es gibt sehr gut. Es gibt wirklich einen, ja, tatsächlich. Und zu LaTeX habe ich zahlreiche Artikel geschrieben, die das betreffen.
Klar, auch Vorträge gemacht.
Ja, genau.
Worauf ich eigentlich vorhin hinaus wollte, Dominik, offenbar brauchst du keine Links, die auf dein Projekt oder auf euer Projekt zeigen. Das ist ja noch ein Punkt, bei dem man natürlich auch das freies Magazin unterstützen kann.
Natürlich, klar. Wenn wir beide verbreitet werden, ist das schön. Aber ich muss gestehen, ich schaue mir die Downloadzahlen pro Monat an, aber ich lege keinen wirklich großen Wert drauf. Also, solange wir Artikel haben, wird es ein Magazin geben. Und wenn das nur eine Person liest, dann haben wir zumindest eine Person glücklich gemacht. Ich gebe zu, es wäre sehr wenig, weil die eine Person wäre wahrscheinlich auch aus dem Team, weil er das mal irgendwas nachschlagen muss. Wäre dann ein bisschen schlecht. Aber natürlich, Links sind gerne gesehen. Wir haben auf unserer Webseite unter dem Rubrik Extras auch Buttons, die man nutzen kann zum Verlinken. Das heißt, einfach den Button kopieren oder gegebenenfalls direkt auf unsere Webseite nehmen. Ich bin gerade nicht sicher, was sinnvoller ist. Ich glaube, kopieren auf dem eigenen Webspace hochladen ist sinnvoller.
Generell besser, ja.
Die Links können sich nämlich mal ändern. Oder wir sind mal nicht erreichbar, dann ist das Bild nicht da. Kann man einfach darüber berichten, was zum Beispiel noch fehlt, wie ich gesehen habe, unter Twitter, auch wenn es nicht ganz offen ist, gibt es sehr wenig Hinweise dazu, dass es eine neue Veröffentlichung gab. Auf Identica überschlägt sich es meistens, da haben wir meistens so mindestens 10 Beiträge, die man darüber findet. Okay. Auf Twitter gar nicht, wer zum Beispiel da unterwegs ist, kann gerne mal darüber berichten, dass einfach nur das Magazin erschienen ist, das lockt einige Leute an. Und natürlich auch in Blogs, klar. Also wer drüber bloggen will, dass mal neue Berichte da sind, vor allem wenn ihn was interessiert, gerne auch mit Meinung, ist natürlich auch gern gesehen. Wir können nicht alles lesen. Ich glaube, Tracebacks kommen in Drupal bei uns nicht an, fürchte ich fast.
Das weiß ich gar nicht.
Ich glaube, Tracebacks kann Drupal so nicht verwalten. Das heißt, wir kriegen leider keine Rückmeldung drüber. Ich durchstöbere aber ab und zu einfach aus Spaß eine Freude nach freies Magazin zu swappen. Da finde ich verschiedene Blogs, die dann wirklich drüber geblockt haben über neue...
Ego-Surfing sozusagen.
Genau, Ego-Surfing. Existieren wir noch, sind wir relevant.
Obwohl, mir fällt gerade ein, ich kenne einige Blogs, die mit Drupal laufen, die haben eine Trackback-Funktion drin, also es muss ein Modul geben.
Okay, also gibt es vielleicht ein extra Modul, was wir noch nicht aktiviert haben, genau. Natürlich kann sich auch jeder uns schreiben, so nach dem Motto, hier, ich habe irgendwie euch geblockt, wir klopfen euch dann auf die Schulter und bedanken uns.
Auch wenn dich die Zahlen nicht so interessieren, wie viele sind es denn pro Ausgabe?
Also pro neue Ausgabe haben wir so ca. 10.000 Downloads, 12.000 ungefähr um den Dreh, nur die PDF-Version aber. Die HTML-Version sind nochmal zwischen 3.000 und 5.000
Klicks. Oh, das hätte ich nicht gedacht, okay.
Ja, wobei bei der HTML-Version schauen die Leute eben vielleicht öfters drauf. PDF lädt man sich normalerweise einmal runter, hält es gespeichert. Ist sehr selten, dass man den Link zweimal anklickt. Bei der HTML-Version kann man jedes Mal wieder drauf sorgen, neu laden. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele davon doppelt sind.
Ja, das ist bei uns ein Problem, zum Beispiel mit den Downloads das genau zu sagen. Weil wenn sich die Leute das online anhören, dann hören sie vielleicht die ersten 10 Minuten, klicken dann das nächste Mal an die nächsten 10 Minuten.
Ja.
Es gibt nicht alle, laden sich die Episode komplett runter und hören sie in einem Stück, so wie also ich das mache.
Ich mache auch grundsätzlich erst ein WGET, weil gegebenenfalls hängt dann irgendwo der Stream oder der Player stürzt mal ab und ich muss von vorne anfangen, weil zumindest Totem kann es bei mir mit dem Plugin nicht, dass ich an eine bestimmte Stelle springe.
Okay.
Das geht leider nicht. Ich muss euren Podcast immer von vorne hören, wenn ich ihn online hören würde. Deswegen lade ich ihn mir im Runde. Dann kann ich auch auf Pause drücken ohne Probleme.
Ja, ich mache das genau. Ich höre es ja sowieso nur mit meinem mobilen Musikabspielgerät.
Okay.
Das ist ja nicht nur.
Das hast du schön gesagt.
Das ist nicht nur ein MP3-Player. Deswegen versuche ich das immer zu umschiffen, weil das mobile Musikabspielgerät kann auch OGG-Dateien.
Sehr
und
ich, gut.
Ich bevorzuge halt OGG, wenn möglich.
Ja, ich lade mir auch grundsätzlich OGG runter, auch bei euch.
Ist erstaunlich genug, das haben wir mal festgestellt, dass irgendwie 3/4 der Leute tatsächlich OGG runterladen.
Okay, ihr seid aber kommt eben aus der Linux-Ecke. Bleibt da nicht aus.
Heißt aber auch, wenn man sich anschaut, dass die meisten MP3-Player wirklich nur MP3 können, deswegen heißen sie so, dass die meistens wirklich am Computer hören.
Ja, richtig. Also ich höre es ja auch am Computer.
Ach so, du bist...
Ja, ja, genau. Ach, du bist ich war der eine von den zwei. Genau.
Gut, Downloadzahlen haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, dass genau. Das nicht ganz so entscheidend ist. Das ist für uns auch nicht ganz so entscheidend.
Also es ist natürlich schön, dass man sieht, Leute haben es gelesen. Das weiß man nicht. Man sieht, man hat es runtergeladen.
Genau.
Ob es jemand gelesen hat, weiß man dann auch immer noch nicht. Das weiß man eigentlich erst, wenn man Feedback kriegt. Aber natürlich, Downloadzahlen sind schon schön, klar. Man sieht ein bisschen, dass die Arbeit gewürdigt wird, dass jemand Interesse drin hat.
Ich habe bei uns ein Skript geschrieben, was einfach die Downloads zählt und per Mail verschickt.
Okay, also das Skript kenne ich, glaube ich.
Jeden Morgen. Das ist so ähnlich wie das, was im freien Magazin läuft.
Genau. Ja, also Leaf wurde ersetzt inzwischen
durch ein Python-Skript, was ein bisschen schneller ist. Frechheit. Ja.
Deins war zu langsam.
Da war ich auch, glaube ich, noch nicht so fit in Perl.
Ja,
das also das kann sehr gut sein. Sei es drum. Mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich von diesen ganzen Statistik-Tools immer mehr Abstand gewinne. Ich habe sehr, sehr lange was mit Piwik gemacht, aber eigentlich habe ich da nicht reingeguckt.
Ja,
dann habe ich gedacht, dann kann ich es auch wieder rausschmeißen.
Das ist auch etwas, ich hatte früher auch eine Statistik handgepflegt in einer, ich hätte jetzt fast gesagt Excel-Tabelle, nein, in einer OpenOffice-Calc-Tabelle. Hatte ich wirklich eingetragen, von dem, was das Skript ausgespuckt hat, den Monat die Zahlen 1 zu 1 zu übertragen. Also wirklich per Hand in der Tabelle eingetragen, dass man eine Summation machen kann, wie viel gab es dann insgesamt in dem Monat. Da kommt man so auf 25.000 PDF-Downloads, also auch mit den alten Ausgaben dann zusammen. Oder wie viel gab es von einer Ausgabe im ganzen Jahr zusammen, weil das summiert sich ja dann jeden Monat. War mir auch die Arbeit nicht mehr wert, weil es interessiert wirklich keinen Arsch. Deswegen, wir zählen auch auf der Webseite nicht, wie viele irgendwas anschauen oder runterladen, wie viele Klicks. Ich glaube, Drupal hat einen eigenen Zähler, keine Ahnung, wie man den ausschalten kann. Da schaue ich aber nie drauf. Ich habe keine Ahnung, wie viele unsere Nachrichten lesen.
Also wir machen es so, dass ich immer die Downloads des letzten Tages zusammenrechne und das alles kumuliere nochmal in einem Gesamtdownloads und das war es dann auch. Aber das wird noch in der Datenbank geschrieben, für den Fall, dass wir mal anders auswerten wollen.
Nee, ich halte es auch, die Logs mit den Downloadzahlen werden bei uns auch eben gespeichert, klar. Also kann man jetzt auch nachschauen, was vor einem Jahr war, sollten wir mal auf die Idee kommen. Aber ich halte es auch privat, ehrlich gesagt, so. Mich interessieren Downloadzahlen gar nichts. Also zum Beispiel, es ist jetzt blöd, dass Chris so oft ein Thema ist, aber mit seinen 1 Million Nutzer, ich könnte nicht mal sagen, wann ich 1 Million voll habe, weil ich es eben nicht tracke. Ich habe keine Ahnung.
Das kann ich auch nicht sagen.
Ich weiß es nicht.
Also ich benutze zwei dieser Dienste, dieses Blogoscope benutze ich und wie heißt das andere? Privat allerdings, jetzt nicht mit deinem Hard, sondern mit...
Bloggerei.
Bloggerei und Blogoscope, genau, die beiden benutze ich. Da wird nämlich das Bild als externes Bild eingebunden und anhand der Aufrufe des externen Bildes bekommen die Dienste mit, wie viel Downloads man hat.
Kannst ja bei VGWatt noch mit teilnehmen, die macht das genauso.
Echt, ist das so?
Ja, die haben dann ein kleines Bild wieder eingebunden als unsichtbarer Pixel, also nur ein Pixel. Und darüber wird gezählt, wie oft das runtergeladen wurde und dann kriegst du die Vergütung dann für deine Artikel.
Was allerdings in Summe ziemlich faszinierend ist, ist, dass das genau die Funktionen sind, die in so einem Blog langsam machen. Weil wenn ein Blog nur auf einem Webspace läuft und aus der eigenen Datenbank die Daten zieht, dann ist es schnell.
Ja.
Und wenn die externen Grafiken eingebunden werden, wird es langsam. Also bin noch gespannt, wie lange ich noch dabei bin. Weiß ich im Moment nicht. Im Moment finde ich es noch ganz witzig.
Ja, also mich hat es nie interessiert. Ich hatte es am Anfang mal, wo ich noch WordPress gehabt habe. Da gab es noch solche Plugins, die habe ich auch irgendwann ausgeschaltet, weil ich blogge in erster Linie auch für mich als kleine Erinnerungshilfe. Da war mal was. Wenn es andere lesen, Kommentare hinterlassen, ist es schön. Aber ich würde den Käse wahrscheinlich auch schreiben, den ich da verzapfe, wenn es keiner lesen würde. Was wahrscheinlich bei den meisten Beiträgen eh keiner tut.
Naja, apropos Käse, den magst du ja gar nicht. Du bist hier in der Schweiz.
Ja, genau.
Damit habe ich jetzt schon irgendwie eine große Herausforderung.
Du musst das Essen ja heute nicht organisieren, ein Glück.
Am Rande nur. Aber ich möchte trotzdem bei Käse bleiben, wenn es euch beliebt ist, nämlich bei dem, den du nach dir auf deinem Blog geschrieben hast. Und dort schreibst du ja auch relativ viel über LaTeX.
Ja, genau.
In meinen jungen Jahren habe ich von LaTeX gesprochen. Dann haben mich die Leute ausgelacht.
Mich auch, falls es sich beruhigt. Sogar mein Professor hat mich ausgelacht.
Okay. Dabei steht auf Wikipedia, wie man es ausspricht. Das steht da.
Okay. Ich kann Lautschrift aber nicht lesen, das hätte mir nicht mal geholfen.
Also meine ersten Gehversuche mit LaTeX waren lange bevor es überhaupt Wikipedia gab.
Ah, okay, gut. Ja, also meine waren auch eher, aber ich habe es auch immer LaTeX genannt, bis mein Professor mich mal dezent darauf hingewiesen hat, dass das doch LaTeX heißt und wo es dann auch herkommt. Also dass das die griechischen Buchstaben sind, die man da eigentlich ausspricht.
Tau, Epsilon, Chi, genau.
Ja, du hast ja einführend gesagt, das wird mittlerweile erzeugt mit LaTeX.
Genau.
Es gibt vielleicht den einen oder anderen Hörer, der nicht so genau weiß, was LaTeX ist.
Ja.
Ich glaube, du bist genau der Richtige, um das zu erklären.
Ich bin der Richtige, der auf einen Podcast verweisen kann, der das super erklärt. Nee, aber den Podcast würde ich wirklich verweisen. Es gibt von Chaos Radio Express eine 2-stündige Sitzung, die man sich ja nicht komplett anhören muss. Die ist sehr gut und erklärt, wie LaTeX entstanden ist. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber den Link reicht ihr ja hundertprozentig nach.
Also soweit ich weiß, hat Donald E. Knuth Tech entwickelt.
Genau, richtig.
Der hat eine Wette in die Welt gestellt und hat gesagt, für jeden Fehler, der in Tech gefunden wird, zahlt er was aus.
Genau, das kam später. Ich glaube, erstmal war nur die Anforderung, dass er ein Texas-System gesucht hat, was funktioniert, was es zu der Zeit damals noch nicht gab. Deswegen hat er erstmal selbst Tech entwickelt.
Es war die Zeit der ASCII-Monitore, wo man keine Grafik hatte, und es war die Zeit, wo man tatsächlich mit dem Computer nur so ganz rudimentär Courier ausdrucken konnte, und das war's.
Genau. Und daraus ist das dann entstanden. Das hat der Donald E. Knuth dann eben entwickelt, und es hat sich dann immer weiterentwickelt. Am Anfang waren das dann eigentlich nur eine Sammlung von verschiedenen, sagen wir mal, Plugins, beziehungsweise Makros heißen die. Daraus hat sich dann später LaTeX entwickelt. LaTeX ist eigentlich nur so eine Makrosammlung.
Auf Tech basiert.
Genau, die auf Tech basiert. Sie nutzt Tech, um etwas darzustellen, ist aber eigentlich nur eine Sammlung von verschiedenen Helferlein, die einem dabei helfen, ein Dokument zu setzen.
Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann ist LaTeX von Leslie Laporte, und von dem Laporte kommt das La, und da kommt das Tech am
Ende. Ich halte den Daumen hoch und bin beeindruckt.
Und das Ganze ohne Notizen.
Ja, eben. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich auswendig nicht mehr gewusst.
Ja, wie gesagt, ich habe an der Uni, als ich studiert habe, das ist auch schon fast 20 Jahre her, habe ich meine ersten Gehversuche mit LaTeX gemacht. Und
gut, ist länger als ich, da war ich noch gar nicht auf der Welt.
Das war auch nur ein ASCII-Terminal, das muss man auch dazu sagen. Na, so jung bist du auch nicht.
Musst du ja nicht verraten.
Ja, gut, Entschuldigung.
Ja, genau.
So, warum LaTeX?
Genau, warum LaTeX?
Was ist LaTeX? Sind wir noch nicht ganz fertig. Ja, Makros.
Genau, richtig.
Makros. Was heißt Makros?
Das ist jetzt blöd, jetzt muss ich das Wort definieren. Nee,
Nein. Also Tech ist eine Seitenbeschreibungssprache quasi.
Genau. LaTeX stellt solche Makros, also Helferlein, zur Verfügung, sodass man nicht in dieser Makrosprache, sondern in einer etwas höher gelegenen Sprache arbeiten kann. Die sieht natürlich immer noch ein bisschen nach Programmierung aus. Man benutzt LaTeX eigentlich grundsätzlich auch in einem Editor. Nicht jeder macht das, aber meistens benutzt man einen Editor und tippt die Befehle da ein, die dann später erst zum Dokument werden. Da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber LaTeX, die Makros helfen dann eben dabei, es zu schreiben. Man muss nicht wirklich auf der untersten Ebene irgendwas machen. Macht man auch grundsätzlich beim PC nicht. Das Betriebssystem nimmt einen ab. Wenn man Daten kopieren will von A nach B, dann schiebt man nicht jedes Byte einzeln per Hand darüber, sondern man sagt einfach Copy, beziehungsweise Drag and Drop heutzutage. Das macht eben alles das System. Und so ähnlich funktioniert das mit LaTeX. Man sagt dann eben nur, ich hätte gern dieses jetzt fett, und man muss sich nicht ausdenken, wie man jetzt fett normalerweise in Tech schreiben würde.
Also Tech ist quasi Maschinensprache, und LaTeX ist darauf eine höhere Sprache, wenn man
so will. Wenn man so will, genau.
Genau, okay.
Stark vereinfacht. Jeder Tech-Jünger wird uns jetzt wahrscheinlich verfluchen.
Aber es geht ja darum, dass Leute, die noch nicht damit was zu tun hatten, ein bisschen Eindruck bekommen.
Genau, genau. Ja, und wie man damit arbeitet, hatte ich eben schon erwähnt, in der Regel in einem Editor. Es gibt auch viele grafische Editoren, also weiße Weg. What you see is what you get.
What you get und nicht what you might get.
Was
die Textverarbeitung macht.
Ja, also nicht die Textverarbeitung, sondern, wobei bei den meisten Editoren ist es halt auch vielleicht schon anders. Ich glaube, Lux ist zum Beispiel so einer, unter Windows definitiv, unter Linux gibt es den auch, okay, der knickt. Damit schreibt man Text eigentlich ähnlich wie einem normalen Office-Programm. Und im Hintergrund wird das so umgestaltet, dass die Befehle automatisch eingegeben werden. Ich glaube, man sieht sie sogar, man kann umschalten zwischen den Modi, sodass man auch per Hand noch den Quellcode, sage ich jetzt mal, der erzeugt wird von Lix, noch bearbeiten kann.
Da bin ich überfragt.
Das ja, soweit ich weiß, kann man das noch nachträglich bearbeiten. Ehrlich gesagt, ich schreibe grundsätzlich in einem Editor. Ich mag solche weiße Wiki-Editoren nicht. Ich habe es lieber selbst in der Hand, was ich schreibe. Fürs Magazin wird uns kein Editor der Welt helfen. Ich denke, der ist noch nicht entwickelt worden, der sowas kann. Wir müssen sehr viel mit LaTeX umgehen und tricksen, damit alles an der Stelle sitzt, wo es sitzen soll. Also müssen wir schon in die Tiefen einsteigen.
Man muss ja vielleicht dazu sagen, dass LaTeX entwickelt wurde, um typografisch korrekt Dokumente zu machen. Und das heißt eben, dass man nicht wie in den Anfangstagen der grafischen Textverarbeitung, dass man jeden Font im Dokument benutzt und dass man jedes Symbol benutzt, was man findet und dass man alle möglichen Farben und Schrifteffekte benutzt, sondern dass man ganz gezielt sagt, fange jetzt ein Dokument an und ich sage auch am Anfang Begin Document und ich sage, das ist jetzt, hier fängt jetzt das neue Kapitel an, da sage ich Begin Chapter und hier fängt jetzt ein Absatz an, dann kann ich das auch sagen und das LaTeX macht im Hintergrund daraus halt ein Dokument, was einem bestimmten voreingestellten Dokumenttyp entspricht. Und dieser Dokumenttyp gibt eigentlich an, wie das Dokument hinterher aussieht und Tech kümmert sich einfach um den Rest.
Genau, richtig. Also man muss sich nicht um irgendwelche Formatierungen, um Trennungen und sonst was kümmern. Im Optimalfall natürlich muss man das immer noch ein bisschen. Aber man sagt eben eher, was man haben will. Man bestimmt den Inhalt, nicht unbedingt das Aussehen. Das ist eigentlich eine Stärke. Man muss sich zum Beispiel auch um Abbildungen oder sowas. Jeder kennt es, glaube ich, von Office, egal welches Office jetzt, dass man eine Abbildung hat und schiebt die nur um eine Zeile nach oben und plötzlich macht es schwupps und die Abbildung ist weg oder auf einer anderen Seite oder sonst was. Das ist etwas, da muss man sich nicht drum kümmern. Man setzt das an die Stelle, wo man es im Dokument haben will und LaTeX fügt es da ein, wo es sinnvoll ist. Nicht unbedingt an der gleichen Stelle, was bei wissenschaftlichen Arbeiten, wofür LaTeX ja meistens benutzt wird, unbedingt notwendig ist, sondern das ist dann eben gegebenenfalls ein, zwei Seiten spät, wo es dann eben hinpasst. Das ist der Unterschied. Das ist leider eben auch die Hürde fürs Magazin, weil wir missbrauchen ja LaTeX eigentlich für die Magazinerstellung. LaTeX wurde dafür nicht entwickelt. Dafür gibt es erst so jetzt Kontext als Neuentwicklung. Dazu weiß ich aber auch sehr wenig. Das ist noch relativ neu. Habe ich mir noch nicht angeschaut. Das sollte man eher, glaube ich, für solche Magazine nehmen können. Wird gegebenenfalls irgendwann mal getestet bei uns.
LaTeX ist ja aktuell in der Version 2. Irgendwas.
Ja, irgendwas.
Es soll ja eine 3 geben, habe ich irgendwo mal gehört, in Göttingen oder so.
Ist gut möglich, dass irgendwann mal eine LaTeX 3-Version erscheint, ja. Kann ich aber auch leider gar nichts
genau sagen. Weiß man auch nichts.
Nein. Ja. Also ich bin, was die LaTeX-Entwicklung selbst angeht, gar nicht so aktiv. Ich bin zwar im Dante-Verein, das ist die deutsche Tech-Anwender-Vereinigung, bin ich zwar Mitglied und lese da auch so das Mitgliedsmagazin, was vierteljährlich rauskommen.
Die technische Komödie.
Genau, richtig. Also, kann man ja namentlich erwähnen, richtig. Sehr gut eigentlich auch. Es sind interessante Beiträge über Tech und LaTeX drin. Wie war ich da hingekommen? Achso, aber ich erfolge ansonsten die Entwicklung von LaTeX nicht wirklich mit. Also kenne ich mich auch gar nicht aus. In der Hinsicht bin ich eigentlich wirklich fortgeschrittener Anwender, sage ich mal. Mehr nicht.
Ja.
Kein Entwickler.
Jetzt, wenn ein Hörer von uns, der LaTeX nicht kennt, mal sagt, ja, also der Dominik, der spricht jetzt so positiv davon, ich will das mal probieren.
Ja.
Was braucht er? Die Frage, die wir noch nicht beantwortet haben, wo läuft es überall? Ich glaube überall, bei Mac so mit ein paar Ausnahmen, glaube ich, läuft auch alles. Und was braucht man?
Genau, also es ist sehr distributionsunabhängig, sage ich mal. Es gibt verschiedene LaTeX-Distributionen. Das ist jetzt sehr verwirrend. Also man hat gegebenenfalls in seiner Linux-Distribution eine LaTeX-Distribution. Durchgesetzt hat sich aber eigentlich TechLive. Vor allem eben unter Linux. Und unter Windows gibt es vor allem noch MicTech, das habe ich auch falsch gesagt. Aber TechLive hat sich sehr weit verbreitet. Das benutzen eigentlich heute sehr viele. Neben dieser Distribution, die in der Paketverwaltung einfach installiert werden kann, das Paket heißt TechLive, einfach nur so, installiert dann in der Regel ein paar andere Pakete nach.
TechLive Full installiert, dann werden 500 MB runtergeladen.
Ich würde sagen, TechLive Full bitte nicht nehmen. Das installiert ein paar Sachen, die man in der Regel nicht braucht, weil das installiert wirklich alle Pakete, die dazugehören. Und die Distribution ist eben mit 500 MB, wie Dirk erwähnt hat, sehr groß.
Und das ist nur binär, ne? Also das wird dann noch ausgepackt.
Genau, eben. Das ist also schon ein Stückchen, was dahinter steckt. hat eben auch viele, man kann viel mit Leipzig machen, definitiv. Wir können Magazine damit erstellen, sieht man ja, was man damit machen kann. Man braucht dann eben noch einen Editor, entweder sowas wie Lux, das heißt, wo man eigentlich nur den Text schreibt und im Hintergrund wird LaTeX draus gemacht, oder jeder Standard-Editor, den man auch hat. BI, wahrscheinlich.
Ich benutze Eclipse.
Entschuldigung, Eclipse als Editor, als Texteditor?
Ja.
Das macht er.
Ich benutze, okay. Nein, ich benutze VI, wenn ich auf der Shell was machen muss.
Okay.
Und ich benutze auch GVim, das VI für Windows, genau. Unter, also das Graphical VIM, das, genau. was es auch für Windows, okay. gibt, das benutze ich auch unter Windows statt Notepad als Texteditor. Aber ich benutze Eclipse, wenn ich längere Texte schreibe, weil die Versionsverwaltung direkt mit eingebaut ist.
Ah, praktisch.
Und weil es ein Makropaket gibt, das nennt sich TechClips, was Kompilierung im Hintergrund macht, was Syntax-Checks macht und was mir direkt die Zeilen markiert, die scheiße sind. Okay. Entschuldigung,
die nicht dem Standard entsprechen.
Und da schreibe ich auch meine großen Perl-Programme und eigentlich nur, weil da die Versionsverwaltung drin ist und weil es halt einen Debugger gibt quasi,
mit dem ich das machen praktisch. Kann. Also ich weiß es von Chini, das hat auch eine Versionsverwaltung-Anbindung, benutze ich als Editor, du inzwischen auch, soweit ich weiß. Ich habe auf Roman gezeigt, Entschuldigung. Also ich benutze Chini dafür, ist eben in meinen Augen ein schöner Editor, hat auch ein bisschen Projektverwaltung, ist sehr leichtgewichtig, hat Syntax-Highlighting natürlich, Code-Vervollständigung, vor allem auch bei LaTeX wichtig für eigene geschriebene Makros, die man selbst
definiert. Großartiges Tool. Also
eben, definitiv. Was ich vor allem am besten bei Gedit am Anfang vermisst habe, wo es das inzwischen aber auch gibt, beziehungsweise ich weiß jetzt, dass es das gibt, das gab es vorher auch schon, ist die eingebaute Konsole. Weil zum Kompilieren muss man eben einen Befehl eingeben, PDF LaTeX und dann das Tech-Dokument, damit es ein PDF draus wird, was man in der Regel haben will, muss man in der Konsole eingeben. Gegebenenfalls gibt es bei Chini auch einen Knopf dafür, wenn habe ich noch nicht gefunden, ich weiß es nicht. Ist aber recht praktisch, dann sehe ich auch gleich die Ausgabe mit, die ausgegeben wird, wenn es gegebenenfalls zu Fehlern kommt, dann weiß ich sofort, wo ich was beheben muss.
Das macht Eclipse automatisch, wenn ich STRG S drücke, wird es automatisch übersetzt.
Praktisch, Eclipse ist mir aber zu groß, sorry.
Ja, mir auch.
Ihr seid Warmduscher.
Ja.
Ist eure Festplatte nicht groß genug? Sind die Platten nicht billig geworden?
Genau. Ich muss gestehen, Eclipse hatte ich mal vor 2 Jahren oder so mal getestet, neben ein paar anderen wie NetBeans und was gibt es noch von, es gibt noch eine Java-IDE, glaube ich.
Ja.
Anute hatte ich noch getestet. Von
NetBeans gibt es,
GDK.
Ich komme jetzt im Moment nicht
drauf. Ich hatte mal Codeblocks hatte ich noch getestet, alles durchgetestet und Eclipse war wirklich sowas von langsam. Dann konnte man nicht richtig, man konnte nicht mehr scrollen damit.
Das hat sich mittlerweile geändert.
Gehe ich von aus. Aber ich bin jetzt einfach bei Chini hingeblieben.
Ja, die Hardware hat sich geändert.
Ich gehe auch mal aus dem Rechner, das
Leistungsfähig. Kann auch sein. Also ich habe ein Paket drin, was mir Shell-Skripte highlightet und was da die Hilfetexte macht. Ja. Ich habe das gleiche für Perl nochmal. Ich benutze auch nicht das volle Eclipse, sondern das Eclipse, was auf PHP geeicht ist, weil es kleiner ist. Nicht wirklich viel kleiner ist, das, um der Weite Ehre zu geben. Und ich bemühe mich, weil ich auf der Arbeit halt Windows benutzen muss, bemühe ich mich halt plattformübergreifende Tools zu benutzen. Und Eclipse ist halt eins, was plattformübergreifend ist.
Okay.
Genie ist aber mittlerweile, glaube ich, auch für Windows verfügbar.
Ich glaube, die haben es auch für Windows inzwischen. Mhm.
Dann wäre das vielleicht mal eine Chance, mich näher damit auseinanderzusetzen. Genau.
Also für kleinere Projekte ist es definitiv geeignet. Ich muss sagen, größere Projekte, die jetzt 100 Dateien umfassen, würde ich mit Genie wahrscheinlich nicht verwalten.
Ich habe TechLive übrigens auch auf Windows installiert. Das geht auch sehr gut.
Ja, genau. Also definitiv. Also ich hatte früher MiTech, da gab es noch nicht anderes. Inzwischen nehme ich auch TechLive unter Windows.
Da kann man sich auch sehr erschrecken. Man lädt so ein ZIP-Archiv runter und da ist ein Install drin. Und wenn man da sich durchklickt, dann lädt er auch erstmal alles runter.
Ja, es gibt 2 verschiedene Installationsmethoden. Der normale Installer ist eben sehr klein, der installiert eben das, was man wirklich nur haben will erstmal, damit man nicht, keine Ahnung, 500 Megabyte runterladen muss, sondern der Schöne ist, er kann on the fly installieren. Das heißt, während man kompiliert, merkt er, wenn man das zugeschaltet hat, da fehlt ein Paket, soll ich das runterladen, fragt er nach oder macht es gegebenenfalls automatisch, lädt das dann runter, sodass man wirklich auf dem Rechner nur das hat, was man braucht. Das ist recht praktisch.
Okay.
Das klappt bei MiTech, bei TechLive klappt das hoffentlich auch, weiß ich gerade nicht.
Weiß ich auch nicht. Also bei TechLive ist es so, dass der im Standard erstmal alles runterladen will.
Ja.
Und das dauert schon einige
Stunden. Das dauert dann definitiv. Also es ist, glaube ich, auf eine CD passt, glaube ich, noch.
Ne, ich glaube nicht mehr. Ich möchte jetzt nicht meinen Hintern darauf verwenden, das weiß ich nicht.
Wir sind einfach der Link, das darf jeder als Hausaufgabe nachvollziehen.
Ja, genau. Das bleibt dem geneigten Leser als Übung überlassen.
Genau.
Wir sind ja bei den einfachen, nein, nicht bei den einfachen Benutzern, sondern bei denen, die das erste Mal benutzen wollen. Genie bringt ja von Haus aus alles mit, das man braucht.
Genau.
Gedit zum Beispiel, da gibt es noch ein Plugin, das heißt Gedit minus LaTeX minus, nein.
Eigentlich heißt es Rabbe. Oder, ach nee, sie haben es umbenannt inzwischen.
Ja, es früher, heißt Gedit minus Plugin minus LaTeX, glaube ich.
Das ist möglich,
ja.
Wenn es so nicht heißt, steht es im Blog, wie es richtig ist.
Ja. Und das bringt dann alles Nötige mit, auch Syntax-Highlighting und so weiter. Man kann auch dann einfache Seiten schon beginnen, wo die wichtigsten, heißen die Text dort drin oder wie heißen die Befehle?
Ja, Makros. Eigentlich schon. Ja.
Makros, Text.
Ja, ist die Frage, weil
Funktionsaufrufe.
Der Nachteil ist, es gibt eben Makros und Umgebungen. Also eine Umgebung ist eben wieder was anderes, das muss man jetzt glaube ich nicht unbedingt erklären. Das ist kein Makro dann. Also man kann schon Text sagen.
Okay. Die sind dann halt schon drin, die allernotwendigsten. Und da kann man vielleicht mal einen Briefkorb oder irgendwas erzeugen.
Genau, da habe ich aber einen kleinen Anspruch. Soweit ich informiert bin, kann sein, dass die Information veraltet ist, ist das Plugin unter Gedit hoffnungslos veraltet. Sprich, das unterstützt viele neuen Sachen nicht, beziehungsweise schlägt es veraltete Sachen vor, die gar nicht mehr zum LaTeX 2e Standard gehören. Mhm. Diese ist dann noch LaTeX 1. Mhm. Also hatte keine 1.
LaTeX 2 Epsilon Z.
Entschuldigung, es ist ein Epsilon, kein E. Ah, ja, richtig, genau.
Gut, aber
was allein zu sprechen.
In der Regel nutzen wir sowieso Genie. Dort hat man
ja, das eben genau. Genau, da hat man da auch das Aktuelle.
Ja.
Und da unter Mac gibt es auch Tech-Distributionen, die ich aber leider namentlich nicht kenne.
Ja, und die sind zum Teil eingeschränkt, soweit ich weiß.
Es gibt ein Tech Live auch für Mac, aber ich glaube auch, dass man da irgendwas noch handarbeits nacharbeiten muss, damit das alles richtig funktioniert. Aber ich habe auch kein Mac und keinerlei Erfahrung in dem.
In solchen Fällen kann ich eine virtuelle Maschine empfehlen, in der man sich ein Linux installiert und dann ist gut. Dann ist Ruhe.
Genau, dann braucht man nur noch irgendwie die Erfahrung, wie man die blöden Daten von der VM auf den Rechner kriegt und umgekehrt. Das ist aber ein anderes Thema für den nächsten Podcast.
Ist einfach. Ja. Aber jetzt, wo VirtualBox von Oracle massiv untersucht wird, werden wir uns mal sowieso ein neues
virtualisierendes Tool. Nimmt der eh jeder KVM oder was weiß ich nicht.
Genau, finde ich auch.
Entschuldigung. Ja.
Zurück.
Du hast vorher ganz kurz erwähnt, Dominik, wenn man dann den Quellcode, sage ich jetzt mal, wenn man den fertig hat, dann ist man noch nicht fertig.
Genau, dann ist man in der Regel noch nicht fertig, dann hat man eben nur eine schöne Textseite mit Text drin, aber das bringt einen ja noch nicht weiter. Man muss den Text noch übersetzen. Kompilieren sage ich jetzt nicht, weil es ist wirklich ein Übersetzungsvorgang. Das heißt, man gibt auf der Konsole, so ein Terminal, was auch immer ihr nutzt, den Befehl PDF-LaTeX ein und dann gefolgt von dem Dokument. Und dann wird es einfach übersetzt und ein PDF wird draus, wenn man keine Fehler in dem Dokument hat, ansonsten wird gar nichts draus. Die Fehlermeldungsanzeige ist gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Man muss sie wirklich interpretieren können und man landet nicht immer an der richtigen Stelle, wo der eigentliche Fehler aufgetreten ist. Das ist ein kleiner Nachteil. Also wäre schön, wenn es irgendwie so ein Tech-Error-to-verständliches Deutsch-Converter gäbe. Der fehlt leider noch ein bisschen. Nach einer Zeit hat man aber, wenn man sich lang genug beschäftigt hat, raus, woran es hängt. Dann sieht man sofort an der Fehlermeldung, ah, okay, da hängt es. Ja, wenn man das übersetzt hat, kann man einfach das PDF in einen normalen PDF-Reader, Evins, bei den meisten Leuten wahrscheinlich. Adobe sage ich jetzt extra nicht.
Habe ich auch nicht. Läuft bei mir nicht. Also will ich gerade nicht.
Ja, ich finde ihn auch zu groß, ehrlich gesagt. Ich habe ihn mal getestet, als ich mal einen Artikel drüber geschrieben habe, aber er ist mir auch zu groß. Er kann viel, definitiv auch in der Linux. Er hat die meisten Funktionen gehabt. Aber es ist eigentlich unnötig. Also Ocular und Evins können genauso viel, definitiv.
Mhm. Mittlerweile kann Evins auch sehr gut Formulare ausführen. Ich glaube, das war früher mal ein Grund dafür, dass
man... Das konnte es in meinem Test auch schon, ja.
Ja,
das hat schon geklappt. Genau. Der Test ist aber auch noch kein halbes Jahr her, glaube ich. Mhm. Ja, da öffnen wir einfach das PDF, schaut es sich an. Und das ist dann eben ein Nachteil, sage ich mal. Wenn man etwas geschrieben hat, sieht man nicht sofort, was draus wird. Das heißt, in der Regel schreibt man einen Text, übersetzt den dann, schaut ihn sich im PDF an und wenn man sieht, ah, da ist ein Tippfehler oder das sieht blöd formatiert aus, dann ändert man es wieder im Textdokument, muss wieder übersetzen und schaut es sich wieder an. Bin jetzt gerade unsicher. Es gibt einen neuen Editor namens TechWorks in TechLive 2009. Der kann meines Wissens erstens das PDF sowieso gleich daneben darstellen. Man braucht keine extra Anwendung mehr. Das heißt, man sieht sofort Quellcode und zugehöriges PDF. Ich weiß aber nicht, ob er on the fly übersetzt, also direkt übersetzt oder ob man das immer anstoßen muss. Aber Vorteil bei TechWorks ist, man kann, es gibt eine Verbindung zwischen Dokument und PDF. Das heißt, man kann PDF eine Zeile anklicken und landet dazu dann im Textdokument an der richtigen Zeile, wo der Code hinterherkommt.
Okay.
Das ist sehr praktisch. Also das kann man an einigen Stellen brauchen, vor allem bei großen Dokumenten natürlich, wenn man nur 10 Zeilen geschrieben hat, hat man das hoffentlich noch im Blick. Aber wenn man ein Dokument hat mit, keine Ahnung, wie bei uns, es besteht aus mehreren Dateien aufgeteilt, man muss nicht alles in eine Datei schreiben, sondern kann das aufteilen in einzelne Dateien und hat dann 20 Dateien oder sowas, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man im PDF einfach nur die Stelle anklickt und landet in der richtigen Datei. Das ist dann schon hilfreich. Aber ich habe TechWords noch nie getestet, deswegen...
Ich habe gesehen, dass es installiert wurde unter Windows. Ich habe es auch noch nie gestartet.
Genau, okay.
Es wird wahrscheinlich auch unter Linux dabei sein, also gehe ich fest von aus.
Ja, ja, aber ich habe es nur auf der UboCon, da hat der Adrian das mal vorgestellt, auf der letzten UboCon 2009. Und daher kenne ich den auch noch.
Da wäre vielleicht ein Hinweis an der Stelle angebracht, dass du 2 Workshops gemacht hast auf der letzten UboCon zu LaTeX.
Genau, richtig. Da hatte ich 2 Workshops. Einmal so ein Einsteiger-Workshop, der sich natürlich jetzt an alle richten würde, die sich mal anschauen wollen.
Deswegen erwähne ich das gerade.
Ja, gute Überleitung, Dirk. Ja, da habe ich so die Standardbefehle erklärt, langsam, wie man ein Dokument erstellt. Es gehört gar nicht viel dazu. Ich glaube, um ein normales Dokument zu erstellen, reichen 3 Zeilen und man hat schon einen Text. Das ist dann wahrscheinlich nur englischer Text, weil per Standard keine deutschen Umlaute und sowas gemacht werden. Das muss man erst extra sagen. Aber das ist eine gute Einsteigerfolie, die man sich anschauen kann, wenn man eben noch ein bisschen was lernen will, wenn man noch neu dabei ist, wird alles erklärt.
Was du hast die Präsentation braucht. Auch mit Tech gemacht, das muss man dazu sagen.
Ja genau, die Präsentation ist auch mit Tech gemacht. Also man kann mit Tech eben wirklich sehr viel machen. Nicht nur Bücher schreiben, sondern eben auch zum Beispiel über die Beamer-Präsentation, beziehungsweise über das Beamer-Paket kann man eben auch Folien gestalten und ich nutze es sehr gerne. Dirks Vortrag war auch sehr gut, den werde ich wahrscheinlich auf der nächsten UboCon nutzen. Der hat nämlich einfach nur einen Texteditor gehabt und dann einfach nur runtergescrollt. Fand ich super. Der nächste Workshop bei mir wird nämlich auch auf der Konsole spielen und da ist ein PDF-Reader im Hintergrund einfach nur störend. Das heißt, da werde ich gleich in Genie weiterarbeiten.
Ja, der Dirk wird den nächsten Vortrag in Beamer machen.
Schön, dass wir gehört haben. Haben wir gut gewechselt.
Ja, ja, ich ja gut. Zu ich den beiden Vorträgen noch eine kleine Ergänzung. Also Dominiks Arbeit ist ja teilweise damals aufgezeichnet worden, ist noch zu hören bei Radio Tux, die Sendung über die UboCon. Und Dirk, deine Präsentationsmethode, die ist ja auf deinem Blog verfügbar. Wie man das mit...
Das ist einfach eine Textdatei.
Also. Ja, ja, ja.
Aber auch als Vorlage.
Ja, als Vorlage ist die schon da. Also man muss praktisch nichts mehr machen. Vorlage. Man kann alles bei dir klauen, ja. Soweit ich weiß.
Man kann mich, glaube ich, auch sogar im Video sehen, wenn man das will.
Aber
ich glaube,
das will keiner. Bei Dirk muss man einfach weit nach hinten, weil der schreibt so viel, da muss man weit nach hinten scrollen, bis man das findet.
Das
oder nach Film suchen, glaube ich, oder?
Nee, ich habe oben in der Kopfzeile habe ich einen Link Ubuntu und da steht drauf, was ich bei Ubuntu so alles für Blödsinn mache. Und da sind auch meine Vorträge verlinkt und auch die Links auf die Videos drin, tatsächlich.
Ja, auf den zweiten Vortrag wollte ich nur kurz eingehen. Ja. Der zeigt nämlich, wie das Magazin erstellt wird. Zumindest ansatzweise. Ich habe es ein bisschen abgespeckt, um in 2 Stunden einigermaßen hinzukommen, was wir natürlich nicht geschafft haben, wie üblich. Da stelle ich dann vor, wie man das Layout von so einem Magazin eigentlich macht, wie man das mit LaTeX gestalten kann, weil es ist eben doch schon trickreich. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Bilder bindet man ein und LaTeX stellt die eben dahin, wo es passt. Ist im Magazin natürlich das Blödste, was man machen kann. Wenn ich sage, das Bild soll an die Stelle, dann soll das Bild an die Stelle und soll eben auch da bleiben. Da muss man eben ein bisschen tricksen, damit das auch wirklich so klappt. Mhm. Das sieht man dann eben in dem zweiten Vortrag, der sich eher an fortgeschrittene Anwender richtet.
Jetzt möchte ich gleich die Kurve kriegen und vorher was anderes noch erwähnen. Ja. Du hast auf meinem Bitten hin deinen Lebenslauf, den du gemacht hast, deine Bewerbungsunterlagen online gestellt, auch Tech.
Genau.
Kann man bei dir im Blog runterladen?
Genau, das findet man bei mir im Blog. Ich glaube, auf meiner Webseite hat es nicht extra verlinkt, wenn
Doch,
ich mich nicht...
kann irgendwie... sein, auf der Frontseite.
Und kann sein, dass ich auf der Frontseite auch noch verlinkt habe.
Verlinken wir, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Also auf alle Fälle zum Beispiel auch meine Bewerbungsunterlagen, Lebenslauf habe ich auch mit Tech erstellt damals.
Du hast deine persönlichen Daten rausgenommen,
das muss man natürlich, sagen. Da steht jetzt nicht alles von mir drin, auch wenn man vieles davon bestimmt im Netz so findet. Aber meinen gesamten Werdegang findet man hoffentlich nicht da. Den habe ich natürlich rausgestrichen.
Ja, bei deinen jungen Jahren gibt es noch
nicht. Eben, genau, richtig, bei meinen 20 Lenzen oder mehr. Ja, genau.
20F oder so. Ja. Jetzt würde ich die Kurve zurückkriegen. Wenn ihr so krude Workarounds machen müsst, also wenn ihr im Prinzip das System vergewaltigen müsst, warum LaTeX? Gemein, oder?
Ja, da ist Eva dran schuld. Ganz allein Eva. Am Anfang war es
offen. Die ist an allem schuld.
Ja, also
die typische Eva, die ist an allem.
Schon ganz von Anfang an, ne?
Eben, genau.
Keine Chance.
Sie hat eben am Anfang die ersten Versionen erstellt Und ich sagte es ja vorhin, mit OpenOffice war die erste Version, aber das war offensichtlich, da war ich ja noch nicht dabei, so grauenvoll zum Setzen, vor allem wenn man Bilder hatte, ständig sind die Texte hin und her gesprungen, die Bilder sind hin und her gesprungen. Deswegen hat sie gedacht, sie braucht was anderes, was Sinnvolleres. Und sie hat ihre, zu der Zeit, glaube ich, Diplomarbeit oder Ähnliches geschrieben, bin ich gerade unsicher, wo sie da gerade war, auf alle Fälle in der Uni, hatte sie mit LaTeX zu tun und ist dann auch dahin gestiegen. Und jetzt kommen wir nicht mehr von los. Nein, damals wurde, glaube ich, auf Scribus getestet, zumindest ich hatte es damals ein bisschen angetestet, ist aber ständig abgestürzt, das war noch sehr instabil zu der Zeit, inzwischen ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Okay.
Ich weiß, einige Leute, die professionell tatsächlich damit setzen.
Deswegen. Also es kann, glaube ich, eingesetzt werden.
Wahrscheinlich aber nur dieses Next Generation, also Scribus-NG.
Also die neuen Bedingungen.
Genau. Genau.
Und mit OpenOffice hätte man vielleicht auch weitermachen können. Das hätte man vielleicht irgendwann beherrscht. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, die PDFs, die bei OpenOffice rauskommen, sind nicht optimiert. Die sind riesig. Vor allem, wenn man Bilder anbindet, sind die echt jenseits von Gut und Böse.
Das ist vielleicht auch mal eine Sache, die man tatsächlich sagen muss. Textverarbeitungen sind für das, was sie machen sollen, wirklich eine Qual. Egal, ob es Microsoft Word ist oder ob es OpenOffice Writer ist. Große Texte mit diesen Textverarbeitungen zu schreiben, ist einfach eine Qual.
Ja, also finde ich auch. Definitiv.
Und dann ein Zehren an den Nerven.
Absolut.
Ja.
Und dabei ist es völlig egal, welcher Hersteller es ist. Abbey Word kann ich jetzt nicht sagen. Das lerne ich im Moment sehr, sehr schnelle Textverarbeitung kennen. Aber mit Tech geht es einfach besser.
Das muss ich kann aber sagen, es gibt schlimmere. Ich sage jetzt aber ganz bestimmt keine Namen, das können wir nachher privat besprechen. Es gibt aber noch schlimmere Office-Programme oder Schreibprogramme. Die sind wirklich jenseits von Gut und Böse. Also da ist das echt, was Microsoft und OpenOffice liefert. Echt
du darfst eine eigene Meinung haben?
Nee, das hat Gründe, warum ich das nicht sage. Da gehe ich später drauf ein.
Okay, gut.
Genau. Aber es gibt sie definitiv. Also ab und zu können wir uns glücklich schätzen über das, was wir haben.
Scheint das so ein Eigengebräu zu sein von irgendwie. Okay, verstehe. Gut. Nein, aber warum wundert es nicht? Also ihr kommt jetzt nicht mehr von los.
Genau,
wir kommen jetzt nicht mehr von los. Ihr habt ja am Anfang, ist das freie Magazin entstanden, als DIN A4-Seite hochkant.
Genau.
Irgendwann kam der, du sitzt jetzt gerade in der Sonne, irgendwann kam der Kundenwunsch, sage ich mal, dass das ja eigentlich ein Bildschirmmagazin ist und dass es auf dem Bildschirmformat angeglichen werden soll. Da kam es dann ins Square-Format.
Ich glaube, es war ehrlich gesagt aber kein Kundenwunsch. Ich glaube, es ist auf unserem Mist gewachsen. Ich bin ehrlich gesagt ganz unsicher, wer das mal gesagt hat. Kann sein, dass es vielleicht von außen mal angeregt wurde.
Oder ich habe gerade zu dem Zeitpunkt mitgeholfen, das kann auch sehr gut sein.
Ach, du warst, okay.
nein, ich habe ja eine Zeit lang ein bisschen bei der Technik mitgeholfen.
Genau, dann sind wir jedenfalls auf Square-Format umgestiegen. Wie du eben sagtest, die meisten Benutzer lesen es eben an einem Bildschirm, beziehungsweise lasen es an einem Bildschirm. Damals gab es noch keine mobilen Lesegeräte, wo man irgendwas hochkant lesen hätte können. Und ein Bildschirm hochkant stellen geht auch nicht bei jedem Bildschirm. Ist dann nicht so praktisch. Deswegen haben wir uns entschieden auf Breitbild, man kriegt eben wesentlich mehr Text unter. Das war schon wesentlich praktisch. Und man kann auch wirklich die ganze, wer heute einen 24-Zoll-Monitor hat, ich sag, mir ist das Magazin sogar zu groß da. Ich mache das Magazin nie auf 24 Zoll, das ist grauenvoll. Da wird mir erschlagen von der Wucht der Buchstaben. So alt bin ich dann noch nicht, dass ich so große Buchstaben brauche.
Aber du könntest das aus dem Fernsehsessel lesen.
Ja, also aus 2 Meter Entfernung kann man es immer noch erkennen. Ja, richtig. Da sind wir umgestiegen, genau. Jetzt darfst du weitermachen, weil ich dich unterbrochen habe.
Ja, gar kein Problem. Und Jetzt macht ihr weiter LaTeX und warum kommt ihr nicht mehr davon los? Ich meine, gut, das eine ist natürlich, dass ihr jetzt alle Altdaten in LaTeX habt. Also jetzt alle Altdaten wegzuwerfen oder zu konvertieren in ein neues System, das ist bei 4 Jahren, die das freie Magazin oder 4,5 Jahren, die das freie Magazin mittlerweile da ist, ist das echt Arbeit. Gar keine Frage. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit im Setzen wirklich drinsteckt. Das müsste ja im neuen System nochmal komplett neu gesetzt werden. Aber warum dann immer noch LaTeX? Also ich meine, jetzt könnt ihr sagen, wir machen jetzt hier einen Schnitt. Bis Ende 2010, PDFs sind PDFs, ist egal, mit welchem System wir sie machen. Warum immer noch LaTeX?
So blöd es klingt, weil es einfach ist. Widerspricht jetzt ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, ich weiß. Erstens, wir beherrschen das System natürlich, das ist schon mal einmal etwas. Ich beschäftige mich eben auch sehr viel mit LaTeX, das heißt, ich kann eben auch sehr viel umsetzen, was ich gegebenenfalls in Scribus oder OpenOffice so gar nicht könnte. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie ich in OpenOffice schaffe, dass ich eine Kopfzeile, die aus Grafik besteht, so einbinde, dass sie auf jeder Seite an derselben Stelle ist. Das ist mir, ich übe mal Kritik an anderen Magazinen, wenn mir der Name einfallen wird, am Full Circle Magazin, das ist ja das Ubuntu Magazin, was aus UK kommt, also von der englischsprachigen Community. Wenn man da einfach schnell durchscrollt, merkt man, dass die Titelleiste oben hüpft. Also die Kategorie oder sowas, die hüpft dann wirklich. Und das liegt eben dran, ich glaube, die nutzen OpenOffice. Ja, soweit ich weiß, ich glaube OpenOffice und vielleicht sogar Scribus. Ah, müsste man nachlesen, steht vorne drin im Editorial. Da liegt es daran, dass das eben nicht perfekt beherrscht. Und das ist das Schöne bei LaTeX, da sitzt wirklich alles an der einer Stelle, das bleibt eben bombenfest. Das ist eben schön. Das kriegt man da auch nicht so leicht weg. Gegebenenfalls, nein. Wenn wir das da wirklich haben wollen, das sitzt dann da und ist auf jeder kleinen Seite immer gleich. Das sorgt wirklich für Einheitlichkeit. Das ist, ich finde es eben sehr unruhig, wenn sich irgendwelche Elemente, die statisch sind, überall sein sollten, sich verändern. Das ist eben das Schöne an LaTeX. Und wir können eben viel mit umsetzen. Also, wir können auch nicht alles umsetzen. Was ich zum Beispiel noch nie hingekriegt habe, wahrscheinlich auch nie hinkriegen werde, sind Tooltips. Das heißt, über Bildern, dass man mit dem Maus drüber fährt und sieht dann noch einen Beschreibungstext. Das habe ich bei LaTeX noch nicht hingekriegt. Soweit ich weiß, können das aber auch nur der Adobe Acrobat überhaupt anzeigen. Die anderen können es gar nicht anzeigen, selbst wenn es das gäbe.
Okay, gut.
Also, ich hole mal weiter aus. Es gibt sowas für URLs. Das heißt, man kann über ein Bild fahren, er zeigt dann die URL an. Das gibt's. Aber das können, soweit ich weiß, nicht alle. Okay. Also manche PDFs...
Also nicht alle Reader.
Nicht alle Reader, ja. Genau. Manche Reader zeigen es dann gegebenenfalls unten sogar noch an, wenn man Glück hat. Andere zeigen es gar nicht.
Okay.
Ja. Und das sind jedenfalls so die Gründe, die definitiv so dafür sprechen. Man kann ja wirklich viel mit umsetzen. Also es ist sehr selten, dass wir auf ein Problem stoßen, was wir nicht umsetzen können.
Ein weiterer Vorteil wird sicherlich sein, dass es ASCII-Text ist. Und als solcher in der Versionsverwaltung natürlich auch sehr, sehr gut zu...
Ja, ist definitiv leichter zu pflegen, wobei die XML-Dokumente von OpenOffice gehen auch noch, wobei die werden binär abgelegt. Also der macht, glaube ich, nee, halt, die werden gezippt, also
ja,
gebackt.
Ja, ja, aber wenn du jetzt einen Unterschied zwischen zwei Versionen sehen wolltest, dann würdest du halt sehen, dass die beiden Binärdateien sich unterscheiden, wohingegen du bei zwei Textdateien tatsächlich die Zeilen siehst, die sich unterscheiden.
Genau, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt aber nicht sicher, ob man das vielleicht bei den gepackten XML-Dateien gegebenenfalls in der Versionsverwaltung sogar schon sehen kann, dass er die automatisch inpackt. Aber weiß ich nicht, da lehne ich mich gerade weiter aus dem Fenster.
Meines Wissens nach nicht, aber ich lehne mich auch aus dem Fenster, weil ich es
wirklich... Weil das auch nicht getestet hat. Ja, also ja. Müssen wir echt mal testen, genau. Mhm. Aber natürlich, wir machen alles über Versionsverwaltung, wir sitzen alle an verschiedenen Standorten, wir haben im Krogarten 10 Mitarbeiter, die müssen alle drauf zugreifen und da ist eine Versionsverwaltung natürlich gut. Wenn zwei Leute gleichzeitig blöderweise eine Datei editieren, können das eben auch sehr leicht im Text zusammengefügt werden. Wenn zwei Leute ein OpenOffice-Dokument gleichzeitig bearbeiten, laden das gleichzeitig, also nacheinander hoch, gibt es einen Konflikt und einer von beiden muss dann definitiv kürzer treten, man hat dann keine Chance. Bei Text, der wird einfach zusammen gemerged, nennt man das, also zusammengeführt. In der Regel schafft das System das sogar von alleine, wenn man nicht zu viel geändert hat. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man dann auf Text angewiesen ist, ja.
Klar. Eine Frage habe ich noch, die mir noch gerade eingefallen ist. Ihr habt eine ISSN-Nummer.
Ja.
Was ist eine ISSN-Nummer? Warum habt ihr eine ISSN-Nummer und wie seid ihr da rangekommen?
Mal gucken. Hey, das ist, seit wann haben wir die? Ich glaube ein Jahr oder so in etwa. Es gab damals ein Urteil, beziehungsweise eine Ankündigung, dass die Deutsche Nationalbibliothek, die eigentlich alles archiviert, was es so an Schriftstücken gibt, auch die elektronischen Sachen archivieren will. Und wir haben uns gedacht, es kostet nichts. Und es ist, glaube ich, nicht so schlecht, wenn wir in der Datenbank zu finden sind. Vor allem, wenn das Ding wirklich 500 Jahre noch aufgehoben wird. Nicht, dass es die Datenbank da noch gäbe, aber egal. Haben wir gedacht, es ist eigentlich nicht schlecht, wenn wir da auch teilnehmen könnten. Und haben uns einfach eine ISSN-Nummer, ISSN-Nummer besorgt. Mhm. Was eigentlich ziemlich leicht geht, man schreibt den einfach an, beziehungsweise gibt es ein Formular auf der Webseite der Deutschen Nationalbibliothek, trägt da seine Daten ein und beantragt einfach eine Nummer. Mhm. Und die kann man dann einfach auf der Tilter-Seite, muss man die angeben, beziehungsweise im Impressum. Und danach ist man eindeutig registriert, bei uns eben als Magazin fortlaufend, nicht als eigenes Buch oder sowas, das gibt es unterschiedliche, wie man es registriert, als fortlaufendes Werk. Geht eben auch für Online-Medien, das heißt, die wirklich nur online vertrieben werden. Und da haben wir gesagt, machen wir mal mit. Interessanterweise, bisher wurde, soweit ich weiß, noch kein einziges Magazin von uns archiviert oder irgendetwas anderes elektronisches, weil die Bibliothek es noch nicht auf die Reihe gekriegt hat.
Ich habe eine in Erinnerung, dass ich einen Artikel gelesen habe, in dem drin stand, dass die zum Stichtag haben dann die ersten Blogger angefangen, ihre kompletten Blogs hochzuladen, weil es auch darum ging, dass Blogartikel halt archiviert werden sollen. die haben einen Datenwust an Artikeln bekommen und wussten nicht damit umzugehen. Die hatten also das Gesetz stand und es war ein Stichtag, an dem das passieren sollte. Und die wussten überhaupt nicht, wie die mit dem Datenwust umgehen. Und seitdem ist das storniert, soweit ich weiß.
Ich weiß nicht, ob es storniert ist. Ich habe zumindest nichts gelesen von Stornierung, aber es ist zumindest angehalten. Sie überlegen sich, wie sie es weitermachen wollen.
Ja, korrekt.
Weil das ist richtig. Das Problem war, wie du schon gesagt hattest, am Anfang war die Aufforderung, dass jeder den Inhalt, den er erzeugt, hochlädt und selbst dort archiviert. Sprich, die Nationalbibliothek wollte nicht alles durchgrasen bei den Leuten, sondern man musste es aktiv selbst hochladen. Und das ist natürlich, wenn es wirklich um Blogs geht, ein Heidenaufwand, den keiner machen kann oder machen will. Sprich, die haben dafür Sorge zu tragen, dass das, was sie archivieren wollen, auch selbst archivieren. Das ist auch meine Meinung. Und das ist der Grund, warum die es damals so mehr oder weniger erstmal gestoppt haben. Man hat uns auch gesagt, als ich da angeschrieben habe, wann es denn losginge, dass ich erstmal die Finger stillhalten soll. Sprich, die schreiben uns an, wenn wir wirklich etwas da hochladen können, beziehungsweise wenn die Archivierung anfängt. Und das war vor anderthalb Jahren, glaube ich.
Ja,
oder vor einem Jahr. Also es ist schon eine Weile her und bisher kam da nichts mehr.
Okay. Ich habe noch eine Frage aus einer ganz anderen Ecke. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe den Namen vergessen, von denen ich jetzt sprechen will. Es gab ja mal so ein Magazin in der Schweiz.
Jalm.
Genau.
Jalm-Magazin.
Genau. Das gibt es nicht mehr mittlerweile, das hat Schiffbruch erlitten.
Wenn man so will, ja.
Die wollten bei euch unterkommen oder mindestens teilweise.
Ist das passiert? Ja, das ging so halb offiziell, halb inoffiziell. Man hatte mich damals mit eingeladen in den Auflösungsdiskussionsraum, den man mit Schöpper geleitet hat, um einfach nur die Anfrage zu starten, wie es denn ausschaut, ob die Leute bei uns unterkommen können. Problem war, wir hätten dann mit das gleiche Problem erzeugt, was Jalm hatte, nämlich viele Leute, die wenig arbeiten. Also, ich versuche bei uns Wert drauf zu legen, dass die Mitglieder, die bei uns wirklich im Team fest sind, auch regelmäßig mitarbeiten. Ich finde es immer schade, wenn solche Arbeit bei Projekten, die ja eigentlich freiwillig ist, die Arbeit, so missverstanden wird, dass es auch freiwillig ist, ob man überhaupt etwas tut oder nicht. Okay. Und deswegen mussten wir den meisten leider eine Absage teilen, weil wir keine neuen Leute gebraucht haben. Es haben sie aber auch, gegebenenfalls auf diese vorsichtige Aussage von mir, also auf die Absage, auch wenig gemeldet. Ich glaube nur zwei. Und nur einer, der Frank Brungräber, ist dann wirklich bei uns untergekommen. Der ist dafür aber auch extrem aktiv. Also lobend erwähnen mal. Auch die anderen Mitarbeiter, entschuldige, wenn ich jetzt nicht alle persönlich erwähne. Aber er ist wirklich sehr aktiv. Das ist auch schön so.
Ich muss dir recht geben, ich selber habe ja auch einige Aufgaben in der Community übernommen. Und ich glaube, es steht jedem frei zu sagen, dass man eine Zeit lang nicht so kann, wie er gerne möchte. Und ich denke, das sollte man sich auch ehrlich eingestehen, wenn das so ist. Ja. Aber wenn man eine Verpflichtung übernimmt, sollte man auch dazu stehen. Da bin ich. Ist okay. Wenn denn so ist, dann sollte man auch dazu stehen. Meiner festen Überzeugung nach.
Denke ich auch. Bei uns ist es auch möglich, wenn jemand sagt, das haben wir zum Beispiel aktuell, dass einer der Redakteure sagt, er ist gerade im Abi-Stress oder dass andere Leute gerade irgendeine bestimmte Verpflichtung an der Arbeit fiel, ist los oder Hausbau oder sonst was. Ist kein Problem, dass man sich eine Auszeit nimmt. Wir halten die Leute sogar als Mitglieder weiter. Wir schmeißen die nicht extra raus. Wäre auch zu viel Aufwand wahrscheinlich. Die bleiben dann einfach kurz als inaktiv gemerkt, aber so nach 3 Monaten wäre es schön, wenn man dann wieder eine Rückmeldung geben könnte, ja, jetzt ist bei mir wieder alles in Ordnung. Wenn es länger dauert, also wenn wirklich jemand absieht, ja, ich kann jetzt ein Jahr nicht dabei sein, okay, dann ist es wahrscheinlich eher sinnvoll, er tritt aus dem Projekt aus. Und sollte er wieder Zeit haben, ist es ja kein Problem, dann kann man wirklich wieder eintreten.
Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es nie ein Problem ist, wiederzukommen. Also ich glaube, das hat sehr viel mit Ehrlichkeit zu tun. Es gibt immer Lebensphasen, in denen man halt mehr Zeit hat und es gibt Lebensphasen, in denen man weniger Zeit hat. Und wenn man weniger Zeit hat, sollte man so ehrlich sein und das zugestehen.
Genau, richtig. Man hilft dem Projekt nämlich auch leider nicht, wenn andere sich auf einen verlassen, weil man die Arbeit bisher gemacht hat und man macht sie plötzlich nicht mehr, am besten noch ohne was zu sagen. Dann bleibt die Arbeit nämlich liegen und man kommt im Verzug und das ist eben so ein bisschen das, was bei Jan, soweit ich weiß, das Problem war.
Ja, genau. Ja, ihr habt das nicht zum Glück immer sauber auf Termin draußen.
Jawohl.
Das freies Magazin.
Pünktlich wie die, weiß ich nicht.
Maurer.
Deutsche Eisenbahn hätte ich gesagt, das wäre auch komplett gelogen. Schweizer Eisenbahn, Entschuldigung.
Ja, die ist auch nicht mehr so, aber immer noch besser als eure.
Immerhin die zweitbeste ÖV, also öffentliche Nahverkehrsgeschichte weltweit.
Nebst Japan oder was. Ja. So, haben wir nochmal Werbung gemacht, kommt alle in die Schweiz, sind die Bahnen super. Habe ich heute auch selbst erfahren.
Die sind halt auch kürzer als bei euch.
Was, die Bahnen sind kürzer?
Ja, die Schienen mindestens.
Ach so, okay.
Stimmt. Ja, ich glaube, wir sind so langsam
durch. Ich habe noch was.
Okay, bitte.
Und zwar möchte ich hier eine Lanze dafür brechen, sich selber zu engagieren im Open Source und Open Community. Ihr merkt vielleicht, dass man nicht unbedingt einen technischen Hintergrund haben muss, um irgendwas zu machen. Roman und ich, wir machen einen Podcast. Gut, wir setzen ein wenig Technik dafür ein, aber wir glauben halt, man muss kein Programmierer sein, um bei Open Source mitmischen zu können.
Genau, ich denke, das ist einer der wichtigsten Anliegen aus meiner Sicht an die Gemeinschaft. Natürlich braucht es Programmierer, natürlich braucht es Skripter, es braucht diese sympathisch gemeint Spinner, die Welt anders sehen als wir, und ganz klar. Aber es braucht eben halt auch die Leute, die Fähigkeiten haben, zu begeistern. Halt einfach die Leute mitzureißen, man muss weder programmieren können, noch irgendetwas skripten. Reden wäre gut, wenn man das kann, oder vielleicht auch ein paar Zeilen schreiben. Gibt auch ganz andere Ansätze, wo man sich mit einbringen kann, sei das in administrativer Form oder Ideen einbringen. Wir sind jetzt während der Zeit jetzt dran, hier bei uns in der Deutschschweiz etwas besser, eine bessere Organisation rund um Ubuntu aufzubauen. Und da brauchen wir Leute aus allen Ecken. Da kann wirklich jeder, der Interesse hat, etwas mittun.
Man muss natürlich ganz klar dazu sagen, wenn man ein Autor für freies Magazin werden will, dann sollte man schon Artikel schreiben können und sicherlich sich auch an die Autorenrichtlinien halten können. Das ist das eine. Wenn man einen Podcast macht, dann sollte man sich trauen, was sagen zu können. Also das ist einfach elementar wichtig. Aber wenn den Schritt hier weitergeht, ist Ubuntu ist auf sehr vielen Messen vertreten. Es werden immer Leute gesucht, die Messestände mitbetreuen. Dazu braucht es nicht viel. Dazu braucht es ein bisschen Freundlichkeit, viel Zeit und viel Lust, was zu machen. Und sich mit Leuten halt zu beschäftigen.
Es braucht aber auch Leute zur Koordination, oder Transporte sind nötig bei Messen, Menschen oder Material oder beides. Also der Aufruf soll ein bisschen die Furcht nehmen auch, glaube ich.
Ja, es gibt wirklich genug zu tun. Also wir haben jetzt erfolgreich eine Release-Party hinter uns gebracht in Winterthur, die sehr, sehr klasse war, wo halt auch einfach Organisatorisches gebraucht wird, wo jemand gebraucht wird, der sich darum kümmert, dass wir Getränke da haben. Das hat nichts mit Technik zu tun. Wer auf die Ubucom kommen will, das kann ich nur empfehlen, das Familientreffen der deutschen oder deutschsprachigen Community. Da werdet ihr sehen, dass Leute, die sich bei Communities engagieren, Leute wie du und ich sind. Das sind keine Spinner. Es gibt auch Spinner, aber es gibt auch einfach ganz normale Menschen. Normale Menschen, was ist ein normaler Mensch? Ne?
Eben genau, das ist eigentlich nur wieder Definitionssache, was die Gesellschaft als Norm ansieht.
Ja,
ja gut, wir dürfen es definieren. Ne? Also die Normalen sind diejenigen, die sich in Communities engagieren.
Und ihr alle, die das nicht tut, ihr seid unnormal. So, das habt ihr jetzt erfahren.
Haben wir das auch mal klargestellt. Das hast du alle, die teilnehmen wollten, schon mal verprellt. Sehr gut gemacht.
Ja, genau. Wenn ihr dazugehören wollt, müsst ihr was machen. So, schneller. Ja. Jetzt.
Gut, ja, diesen Ansatz gibt es ja auch bei Ubuntu Deutschland e.V., also die Mitgliedschaft erzwingt oder ein weiches Erzwingen oder erwünscht auch Aktivität. Also es gibt keine passive Mitgliedschaft, sage ich jetzt.
Ja, doch, gibt es schon. Also der Ubuntu Deutschland e.V. ist schon ein Verein, der sich eigentlich darum kümmert, andere Projekte im Ubuntu-Umfeld zu unterstützen. Und stimmberechtigt sind nur Leute, die sich aktiv in der Community engagieren. Mhm. So ist es richtig.
Ah, okay.
Aber es gibt einige Leute, die einfach sagen, wir sind die 2 Euro im Monat, ist mir die Mitgliedschaft wert, und das fließt halt ins Ubuntu-Projekt irgendwie zurück.
Mhm. Okay. Ja, jetzt sind wir weit abgewandert.
War aber vielleicht wichtig, ich wollte das nur sagen. Richtig. Wir haben jetzt gerade einen das, was Dominik macht, hat ja einen sehr, sehr technischen Hintergrund mit Tech und mit Sätzen und hast du nicht gesehen. Aber wie er auch geschrieben hat, ihr habt auch Artikel über Spiele. Und wenn man gerne spielt und versucht, das mal in Worte zu fassen, seid ihr auch ein.
Gut, allgemein, wie du aber eben schon gesagt hast, wir haben Artikel. Das ist schon ein nicht technischer Aspekt, weil wir brauchen ja Autoren. Mhm. Und die meisten Autoren können ein Textprogramm wie OpenOffice bedienen. Oder ein normalen Editor wie eben Genie oder Gedit. Das reicht vollkommen, um einen Artikel zu schreiben. Das ist absolut nicht technisch. Man muss da nicht aufschreiben, wie man jetzt seinen Laserdrucker in Betrieb gekriegt hat, was gegebenenfalls gar nicht so interessant ist, weil das Modell werden wahrscheinlich nur 2 Leute in Deutschland haben oder so. Die meisten funktionieren ja eh ohne zu tun. Sondern einfach nur eine Softwarevorstellung von einem Programm, was man gerne nutzt, was aber vielleicht nicht jeder kennt. Wie zum Beispiel Chini ist eben so ein, das ist ein Editor, der ist noch nicht so weit verbreitet. Den kann man eben mal vorstellen. Dazu hatten wir schon einen Artikel, das war jetzt keine Empfehlung. Aber andere Programme, was mir jetzt spontan einfällt, ist glaube ich zum Beispiel Teleco. Das nutzen wir. Dazu gibt es glaube ich noch keinen Artikel. Ist eine relativ einfache Datenbank. Datenbank in Anführungszeichen, ehe mich jemand wieder berichtigen will. Ist natürlich keine Datenbank, das ist eine reine XML-Datei. darüber zum Beispiel ein Programm oder was man eben so im täglichen Alltag benutzt, irgendwelche Multimedia-Programme, Totem, Amarok, was weiß ich nicht, was es da noch alles gibt. Es gibt so viele Programme, die man täglich nutzt und die jedenfalls gar nicht so selbstverständlich sind. Über die kann man alle schreiben und das ist definitiv etwas, wo man helfen kann.
Habt ihr Vorgaben, was die Länge angeht?
Nein. Also wir wollen ungern einen Artikel, der die Hälfte des Magazins einnimmt. Aber normalerweise sind so selbst 12 Seiten kein Problem in einer Ausgabe.
Aber auch umgedreht, nur eine Seite wäre auch okay.
Auch nur eine, so ein Kurztipp, klar, ist auch kein Problem. Also in der Regel, zum Beispiel Kernrückblick ist fast immer nur eine Seite. Also ab und zu ist immer 2, aber fast immer so nur eine oder 1,5. Kein Problem, natürlich nicht. Es sollte natürlich aber ein bisschen mehr Substanz beinhalten, natürlich, als nur sagen, es gibt das Programm, ich installiere es über das Paket. Der Rest dürfte selbst rausfinden. Das bringt gar nichts. Ja. Aber da ist keinem was gewonnen. Das kann man als einen Link abhalten dann auf die Webseite. Das bringt ja gar nichts. Da sollte schon ein bisschen mehr Substanz drin sein. In der Regel kommt man dann auf 2 Seiten. Oder mehr.
Super. Ja, Dominik, vielen Dank für deinen Besuch hier in der Schweiz auch.
Ja, ist ja noch nicht ganz beendet. Danke, dass ich aber schon mal hier mitmachen durfte. Klar, ich bin gespannt, was dann in meinem Urlaub, wo ich gar nicht da bin, kriege ich gerade fest, wie das dann hier beendet wird, wie das rauskommt. Und ob es den Lesern, den Hörern, den Leser, ich finde es sehr im Magazin drin, ob es den Hörern natürlich gefällt, das ist klar. Bin ich mal gespannt, wie die Reaktionen sind.
Ich bin auch gespannt auf die Reaktionen.
Ich auch.
Dankeschön, dass du da warst und dir die Zeit nimmst und noch weiter da sein wirst.
Genau.
Und für eine etwas weitere Reise mit Freies Magazin und LaTeX.
Ja, und?
Wir werden auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu LaTeX machen, aber so als Einstieg ist das, glaube ich, ganz okay. Ich möchte euch da noch mal die Artikel von Dominik ans Herz legen. Damit kann man einen guten Anfang finden. Da kommen bestimmt auch Fragen auf und dann bekommt man Geschmack auf mehr in der
also
Regel.
Ich gebe jetzt ungern persönlichen Support, aber wenn natürlich irgendjemand eine Frage hat zu meinen Artikeln oder zu meinen Vorträgen oder zu meinen Blog-Sachen, einfach nur schreiben, das ist dann kein Problem. Also ja, da werde ich wahrscheinlich niemanden abweisen und sagen, hier, mach selbst.
Okay, wir veröffentlichen die Mailadresse für LaTeX-Support an prominenter Stelle.
Wir machen gleich ein Formular, oder?
Ja, wir machen das gleich als Formular, genau.
Da bleibt es anonym immer in etwas.
Okay, also wir haben jetzt noch den Endspurt.
Ja, wir haben noch ein bisschen Ausblick. Wir beschränken uns auf ein paar Termine. Am 21. August ist die Frostcon, da gehe ich nicht hin. Ich weiß gar nicht, Dirk, bist du da?
Nein.
Aber du kannst etwas sagen zu dieser Veranstaltung. Ich weiß dazu nämlich gar nichts.
Okay, ich kann was sagen. Also sie findet in St. Augustin statt, ist eine der ältesten Open-Source-Veranstaltungen in Deutschland, das weiß ich. Ist immer unglaublich gut Besuch, wenn man mal wirklich hochkarätige Redner hören möchte und sehen möchte. Die waren alle schon mal da, tatsächlich. Also auch internationale Gäste waren häufig da. Ist nach dem Linux-Tag, der Linux-Tag ist vorher in Berlin, vom 9. bis zum 12. Juni, soweit
genau.
Ich informiert bin,
ja.
Ist nach dem Linux-Tag die zweitgrößte Veranstaltung, glaube ich, in Deutschland und auf jeden Fall die älteste, meiner Meinung nach. Ausnahmen bestätigen die Regelung, ich kann das gerne nachschauen, das liefern wir sonst
ja. Ja, und auf diese Veranstaltung setzt eigentlich das erste Frostcamp auf, das am 17. und 18. September in Zürich stattfindet. Das ist ein Freitag und ein Samstag. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art und ich bin auch sehr froh, passiert das in Zürich, weil wir sind da etwas arm dran mit solchen Veranstaltungen.
Das ist leider wahr. Aber da könnt ihr uns auch treffen, wenn ihr wollt. Wir werden den Ubuntu-Stand mit betreuen. Ich habe heute die Unterlagen soweit fertig gemacht und einen Artikel beim Froskenwiki eingestellt, sodass man da jetzt uns finden kann.
Wir werden auch den ersten Stammtisch dort abhalten, haben wir abgemacht. Ne?
Ja, ja, dann müssen wir das jetzt auch noch vorher per Mail bekannt geben. Nicht, dass das hier das erste und einzige ist.
Ja.
Ja. Am 10. Oktober wird Maverick Mercat erscheinen. Das ist die Perfect 10, als Perfect 10 angekündigte Linux-Version. Ursprünglich war der 28. Oktober geplant und jetzt wird es der 10.10. Der 10.10.10.
Uhr 10.
10.10 10 vielleicht, ja. Wer weiß in welcher Zeitzone. 10.10.10 ist binär 42 und damit die Antwort auf alles. Also das ist das Geek-Release, sage ich es mal so.
Genau.
Das wird bestimmt witzig. ja, ich bin gespannt, ob es klappt. Ich fände es toll, wenn es klappen würde.
Ja.
Und 5 Tage später?
5 Tage später haben wir, was haben wir dann? Die
UboCon.
Die UboCon, genau. Die findet an einem neuen Ort statt. Also das Ort selbst ist noch älter als Göttingen, glaube ich. Und zwar in Deutschland, im Osten, in, kann ich es jetzt sagen? Nein,
doch,
ich
natürlich
nicht raus.
In Leipzig.
Genau, in Leipzig. Das brachte ich jetzt nicht raus. Ich weiß nicht, warum. In der Universität, wobei ich habe mir sagen lassen, Leipzig wäre ähnlich wie Göttingen, die Stadt bestünde aus der Universität.
Das weiß ich nicht. Ich freue mich sehr auf Leipzig. Wir werden einen Tag vorher anreisen, weil das anders nur mit enorm viel Stress verbunden wäre. Wir werden einen Tag später fahren, aus den gleichen Gründen. Und ihr werdet Dominik dort sehen.
Jawohl.
Ihr werdet Roman dort sehen, ihr werdet mich dort sehen. Und wir werden alle auch Programme beisteuern. Und lasst euch überraschen. Also es ist, ich kann es immer wieder nur betonen, es ist das Familientreffen der deutschsprachigen Community und es macht einfach Spaß.
Genau. Ja, und zum Abschluss möchte ich nochmal auf den Linux-Tag zu sprechen kommen. Der folgt ja jetzt dann in 2 Wochen, also nein, in einer Woche dann, wenn man das hört. 9. bis 12. Juli in Berlin.
Übermorgen eigentlich, ne? Wir kommen am 7. Juni raus.
Ja, genau, heute übermorgen. Entschuldigung, ich bin da völlig durcheinander. Also übermorgen beginnt der Linux-Tag in Berlin. Eigentlich lüge ich ja jetzt, aber ist egal.
Genau, sagen wir am 9. Juni.
Ja. Und am Samstag, den 12. Juni, findet am Stand vom Radio Tux der Ubuntu-Tag statt. Es wird also dort auch Mark Shuttleworth erscheinen zu einem Interview. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird dann Ingo Ebelt, der Chief vom Radio Tux, wird das dann halten. In Englisch, klar. Ja.
Ja.
Das wäre es, glaube ich.
Jetzt musst du auch Ja sagen.
Ja.
Okay. Ja, Dankeschön fürs Zuhören und viel Spaß. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis später.
Danke vielmals fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen.
Und ich habe Schlusswort. Ciao, bis demnächst. Wir hören uns und lesen.